wenn dieser Tage die Rede auf Krise kommt, oder eigentlich schon seit einer ganzen Weile, dann ist das in aller Regel verbunden mit so Sprüchen wie, dass eine große Spaltung durch Europa geht, eine große soziale Spaltung. Und dann wird es illustriert mit so in der Vorweihnachtszeit zum Beispiel mit so Reportagen, die gehen dann so, dass abwechselnd in eine deutsche Innenstadt geschnitten wird und da sehen dann Leute unterwegs mit überquellenden Einkaufstüten durch glitzernde Weihnachtsbehängungen und dann kommt wieder ein Schnitt und dann guckt man nach Athen in die Innenstadt, verwaiste Ladenstraßen sind da und Bettler, die in Mülltonnen nach was auch immer suchen. Und mal abgesehen davon, dass man ganz bestimmt eigentlich gar nicht bis nach Athen fahren muss oder nach Spanien oder sonst wohin, um mehr oder weniger abgeranzte, abgehalftete Leute zu sehen, die im Prinzip keine innerstädtische Mülltonne oder keinen innerstädtischen Papierkorb ohne Inspektion lassen, auf der Suche nach was zu essen oder auf der Suche nach Pfandflaschen. Abgesehen davon ist die Botschaft von solchen Reportagen klar. Und gestern, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, kam abends im Fernsehen auch wieder so eine Reportage. Glaube ich, war eine Folge aus einer Serie, Europa am Abgrund oder irgendwie so. Und da ist einer durch Spanien gefahren und hat sich ist von einem Entsetzen ins nächste gefallen. Die Botschaft ist klar. Hier haben die Leute noch Glück. Oder haben sie Glück, können sich glücklich schätzen. Krise findet woanders statt. Und der Riss, der durch Europa geht, der besteht eigentlich bezogen auf die kleinen Leute darin, dass die einen hoffen und vielleicht auch protestierenderweise irgendwie fordern, die Krise möchte endlich vorübergehen und sowas wie Normalität möchte wieder einreißen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, vor allem die Deutschen, die sagen, die Krise möge sie bitte verschonen. Die Normalität, die sie noch oder eben überhaupt nicht vermissen, die soll bleiben. Und alles andere wäre, wie gesagt, das wäre Krise, das wäre schlimm. Das sind zwei betroffene Varianten von einem Fehler. Das ist mal meine erste Behauptung. Und dass das nicht gut ist, dass das falsch ist, einerseits theoretisch und dass das praktisch fatal ist. Dazu will ich mich auf jeden Fall am Anfang mal ausführlich äußern, um dann auf die angekündigten paar Klarstellungen zu kommen, die die Krise der europäischen Menschheit bietet eigentlich. Dieses total durchgesetzte, völlig selbstverständliche nach Normalität, nach ökonomischer Normalität Seufzen angesichts dessen, dass sie gerade, wie gesagt, vor allem in Europa kaputt ist oder bedroht ist. Denn dass das ein Szenario ist, dass das nicht ausgeschlossen ist, dass die Krise wieder zurückkommt, wie es heißt, nach Deutschland, vielleicht in Form eines kaputten Euro oder sonst einer Rezession, das ist ja gängiges Urteil. Dieses Hoffen auf sich sehnen nach Normalität, das ist erstens schon deswegen nicht ganz plausibel, weil, ob man will oder nicht, es steckt ein ganz gutes Stück Schönrednerei über Normalität eher in dem Sinn drin, dass, was eigentlich auch jeder weiß, marktwirtschaftlicher Alltag noch ganz ohne jede Krise, die dann auch so heißt. Für die allermeisten ja auch nicht einfach ein Deckchen stricken ist. Dass das Leben ein Kampf ist, dass man sich nach der Decke strecken muss, dass man nichts geschenkt bekommt und so weiter. Das sind ja alles quasi zu Sprachdenkmälern geronnene Einsichten darüber, dass der ganz normale marktwirtschaftliche Alltag, wenn er so ohne Krise vor sich hingeht, für den normalen Menschen eigentlich aus einem Ensemble von lauter Härten und Ansprüchen besteht. Und noch nicht mal die ganz große Katastrophe, die zum Beispiel im Verlust des Arbeitsplatzes und dem damit verbundenen totalen Einkommensverlust besteht, ist etwas, was bloß der Krise angehören würde und was ansonsten, wenn die Marktwirtschaft so vor sich hin floriert, nicht vorkäme. Das weiß auch jeder. Also von daher ist es schon eigentlich gar nicht plausibel, dass man angesichts dessen, dass es in der Krise noch viel schlimmer wird, auf nichts anderes verfällt, als sich die Normalität, die man wenigstens irgendwie ausgehalten hat, sich zurückzuwünschen. Was man damit eigentlich macht, das ist dann deswegen immerhin nicht weniger als unter der Überschrift im Namen von Normalität einfach alles zu unterschreiben, was die an Härten, an Gemeinheiten, an Unsicherheiten bereithält. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, wenn alles darüber nachdenken, alles hoffen, alles fordern, sich eigentlich auf diese Alternative zuspitzt. Krise, nein, Krise soll vorbeigehen, Krise muss bewältigt werden, Krise muss verhindert werden. Und Normalität ist dann, wenn schon nicht das Schöne und das Gute, aber auf jeden Fall das Bessere und das Aushaltbare. Wenn alles unter diese beiden Titel fällt, dann ist das auch ein bemerkenswertes Eingeständnis, ein bemerkenswerter Realismus, wie man mit den paar Interessen, die man hat und die man verfolgt, überhaupt vorkommt. Nämlich als total abhängige Variable eines marktwirtschaftlichen Getriebes, von dem man weder in seiner normalen noch in seiner krisenhaften Form dann sonderlich viel wissen muss. Aber es ist, also was ich damit meine ist, wer sagt zum Beispiel, die Merkel, die soll verhindern, dass, wie auch immer, diese fiese südeuropäische Schuldenwirtschaft auf unseren guten Euro durchschlägt. Und wer das macht, wer das fordert von Angela Merkel oder überhaupt von der deutschen Politik, der gibt damit ja ein was zu Protokoll. Auf seinen Fleiß als deutscher Arbeitnehmer, auf seine Sparsamkeit als deutscher Sparer, auf seinen Verzicht auf Streiktage, ist total geschissen, wenn das Geld kaputt geht. Noch nicht mal das, noch nicht mal diesen elementaren Stoff, den man zum Leben braucht, ohne den nichts geht, Noch nicht mal der ist einfach so sicher, sondern in dem, dass man den benutzen kann als sein Lebensmittel, ja, hängt man irgendwie davon ab, dass der hält und nicht kaputt geht. Und von daher ist es überhaupt eigentlich gar nicht vernünftig zu sagen, und dann soll er auch halten. Sondern dann wäre doch die Frage, was macht ihn denn haltbar? Oder worin ist er denn gefährdet? Und so geht es dahin. Das, was ich jetzt am Geld vorgeführt habe, ist die durchgängige Stellung, leider die durchgängige Stellung, die die Betroffenen, von Krise Betroffenen oder von Krise Bedrohten oder sich bedroht wehenden Europäer überhaupt sich nur getrauen. Das ist das totale Eingeständnis dessen, dass man selbst mit den elementarsten Bedürfnissen ganz hinten in einer ganz langen Abhängigkeitskette steht. Das ist das Eingeständnis, wie bedingt überhaupt nur das gilt, dass man so seine Lebensnotwendigkeiten hat und mit denen irgendwie zurande kommen muss. Und verwandelt wird diese Einsicht, wie abhängig man ist und wie ungültig oder wie höchst bedingt nur gültig das eigene Interesse ist, verwandelt wird es immer in, dann muss alles das, wovon man abhängt, funktionieren. Ja, man kann nicht leben ohne Geld, also muss zumindest schon mal das Geld irgendwie stabil sein, dass man sich was davon kaufen kann. Hat man sofort einen Auftrag in die Politik verwandelt. Sorge du, Politik, dafür, dass das Geld, das ich brauche, für das taugt, wozu ich es brauche. Geld kriegen tut man es auch von der Politik nicht einfach so. Geld will verdient sein. Also braucht man einen Arbeitsplatz. Einen Arbeitsplatz kriegt man nur dann, wenn sich für den, der einem den Arbeitsplatz zur Verfügung stellen soll, die Sache lohnt. Also soll es sich für ihn lohnen. Damit es sich für ihn lohnt, soll der sich in der Konkurrenz durchsetzen. Damit er das kann, soll er Kredite kriegen und so weiter und so fort. Man gibt zu Protokoll, wenn man nach marktwirtschaftlicher Normalität ruft, damit man leben und überleben kann, man gibt zu Protokoll, dass man mit dem eigenen Interesse überhaupt niemanden beeindruckt. Einfach sich mal hinstellen und sagen, ich muss wohnen, also soll gewohnt werden. Leute brauchen was zu essen, also muss Essen her. Das sind alle so realistisch zu sagen, dass sie das nicht fordern können, sondern gefordert wird, dass erstmal alles andere funktioniert, dass alle möglichen anderen Subjekte und Instanzen auf ihre Kosten kommen, damit man dann ganz hinten auch die Aussicht darauf hat, irgendwie mit seinen Lebensnotwendigkeiten so zurechtzukommen. Es ist also eine ganz eigenartige Mischung aus Eingeständnis, aus Realismus und aus einem totalen Idealismus, weil die erfahrene Abhängigkeit einfach so ungeprüft überführt wird in das Urteil und dann haben auch alle, von denen ich abhängig bin, dafür da zu sein, dass es für mich aufgeht. Angefangen vom Arbeitgeber und dann am Ende bis hin zur Politik, die den Griechen beibringen soll, wie man gescheit wirtschaftet. Ungeprüft, total apodiktisch, zimmert man aus dem, dass man ohne Geld nicht leben kann, ohne Arbeitsplatz kein Geld hat und so weiter und so fort, ohne Gewinne des Unternehmers keinen Arbeitsplatz kriegt und ohne Kredite seitens der Banken der Unternehmer keine Gewinne machen kann. Das wird alles ungeprüft überführt in, dann hat das also alles für mich da zu sein. Und das wird dann entweder ausgedrückt als ein Urteil über die Sachen oder als eine Forderung an sie. An diese Subjekte, an die Instanzen, von denen man dann einfach behauptet, die haben dafür zu sorgen, wenn ich schon von denen abhänge, dass es für mich auch irgendwie geht. Übrigens, wie man das auf die Reihe kriegt, daran festzuhalten, obwohl man könnte meinen, die Wirklichkeit einen jetzt darin widerlegt hat, wie man das auf die Reihe kriegt, das kennt jeder hier. Das ist das Aufwerfen und das Wälzen der Schuldfrage. Wenn über Krise geredet wird, über Krisenbewältigung oder vielleicht Verhinderung, dann immer in der Form der Schuldfrage. Und da passiert was ganz Eigenartiges, sage ich auch niemandem was Neues. Da kommt alles doppelt vor. Nämlich einmal als davon hänge ich ab, das hat also dafür da zu sein und ist im Prinzip auch dafür da, dafür zu sorgen, dass ich mit meiner Abhängigkeit zurechtkomme. Und gleichzeitig als potenziell oder tatsächlich überführt Schuldiger daran, dass der Dienst, den ich als abhängige Wurst von denen verlange, ausbleibt. Also zum Beispiel in Bezug auf die Banken. Redet man über sie als, die leisten doch im Prinzip gute Dienste oder sind zumindest dafür da, dann heißen sie auch Banken. Und das, was sie tun, das heißt dann zur Verfügungstellung von Zahlungsfähigkeit, das heißt Kreditierung des Gewerbes, des Mittelstands. Und das sind dann Bankiers und die haben Krawatten an und alles geht seinen Gang. Dieselben Typen gibt's dann gleich nochmal ganz anders. Dann heißen sie nicht mehr Bankiers, sondern Bankster oder gleich nur noch Ganoven. Und dann ist nicht mehr von Krediten die Rede, die vergeben, sondern von Spekulationen, die sie betreiben und von einer Abzockerei, die sie machen und von überhaupt von einem ganzen, von einem einzigen Casino, das sie erstens zugrunde gerichtet haben und zweitens die ganze Menschheit mit reingerissen haben. Dieses Gerede dann, das kommt vollständig aus, ohne auch nur den Anflug eines Versuchs, mal wirklich einen sachlichen Unterschied zu benennen zwischen der Tätigkeit, die als seriöses Bankgewerbe gilt, und der Tätigkeit, die dann Zockerei heißt. Es bleibt einfach bei der unterschiedlichen Benennung, weil damit klargestellt ist, das, was man von denen verlangt, das haben sie doch eigentlich zu leisten. Und wenn sie das nicht tun, dann liegt das einfach an denen. Dann haben die das versemmelt, aus Dummheit oder aus Habgier. Dasselbe gibt es auch, man kann sie jetzt alle durchgehen, dasselbe gibt es auch in Bezug auf Unternehmer. Einmal heißen sie Arbeitgeber. Da steckt schon im Wort die Behauptung des Berufs, den sie angeblich haben. Sie wären dafür da, Arbeit zu geben. Und als solche sind sie geschätzt. Und als solches kann man auch alles nachvollziehen, was sie an Kalkulationen haben und so weiter. Wenn sie den Dienst, für den sie angeblich, einfach behaupteterweise da zu sein haben, wenn sie den schuldig bleiben, dann halten sie nicht mehr Unternehmer, sondern Mieten in Nagelstreifen und so weiter und so fort. Auf die Weise immunisiert sich das Denken in und aus Abhängigkeit heraus. gegen jede üble Erfahrung, die man so macht. Auf die Weise kann man, selbst wenn man feststellt, nichts von dem, dem man eigentlich das zuspricht, das hat für mich da zu sein, nichts von dem erweist sich als das. Man braucht trotzdem, man braucht trotzdem seine Grundgute und vor allem völlig grundlose gute Meinung darüber, nicht eine Sekunde aufzugeben oder in Zweifel zu ziehen, indem man wirklich diesen einfachen denkerischen Trick macht, zu sagen, ja, wenn es doch nicht so klappt, wie es eigentlich zu klappen hätte, dann muss irgendjemand dran schuld sein. Und auf die Weise gerät wiederum völlig ungeprüft marktwirtschaftliche Normalität und marktwirtschaftliche Krise geraten die in ein, ja, sagen wir mindestens mal, einander sehr äußerliches Verhältnis. Krise wird auf die Weise auf jeden Fall mal zu etwas, was es nicht bräuchte. Umgekehrt Normalität auf etwas, was klappen könnte und auf jeden Fall die Potenz dafür bereithält, dass man als normaler Mensch mit seinen paar Kröten und seinen Lebensnotwendigkeiten so vor sich hinleben kann. Dabei ist eigentlich unübersehbar, dass das nicht ganz die Wahrheit über das Verhältnis von Krise und Normalität sein kann. Das eine ist im Prinzip das Gute und das andere dann die schlechte Abweichung, die es nicht bräuchte und die auf jeden Fall sich rückgängig gemacht gehört. Das meine ich, ist der dritte, schwerwiegendste Einwand gegen dieses Seufzen nach Normalität angesichts der Krise. Denn wenn man sich mal überlegt, wie ist denn die Krise losgegangen? Und von mir aus auch so gefragt, worin besteht sie eigentlich? Das erstmal festzuhalten, Zockerei hin oder her. Gewollt hat die keiner der an der Marktwirtschaft beteiligten maßgeblichen Macher hat sich vorgenommen, jetzt machen wir Krise. Und noch nicht mal die, gibt es ja auch so als Theorie und vielleicht ist es auch noch nicht mal ganz falsch, dass Finanzspekulanten auf das Krachen von ganzen Nationen oder von ganzen Währungen setzen und damit dieses Krachen maßgeblich mit verursachen. Das mag zwar einerseits sein, aber auf der anderen Seite, die haben ja auch nicht den Standpunkt, jetzt machen wir Krise, sondern Spekulationen auf Krise ist der praktizierte Standpunkt, die gibt es getrennt von uns. Die gibt es irgendwie und man muss dann bei denen dabei sein, die sich am schnellsten rauswinden. Also nach der Seite hin, keiner der an der Marktwirtschaft Beteiligten hat irgendwas anderes gemacht, als er sonst auch immer macht. Und sie ist eingetreten, die Krise. Zweitens, ist irgendwas Äußeres dazugekommen, Neulich hat es in Japan mal so ein riesiges Seebeben mit anschließender Flutwelle gegeben, dieser Tsunami und Fukushima in der Folge und so weiter. Und da ist die Wirtschaft für, ich weiß nicht wie lange, um die Wirtschaftsleistung dieser Nation um die Hälfte runtergegangen. Und klar, da ist eine Naturkatastrophe über diese Nation eingebrochen und die hatten einfach über weite Strecken keinen Strom. Ist sowas der Ausgangspunkt dieser europäischen Wirtschaftskrise gewesen? Nein. Keine Katastrophe. Kein Krieg. Alles, was es zum Produzieren braucht, Produktionsmittel, Arbeitskräfte, alles hat es unverändert gegeben. Keiner hat irgendwas anbrennen lassen hinsichtlich dessen, was so sein Beruf ist in der Marktwirtschaft. Die Banken haben gebankt, also sind ihren Geschäften nachgegangen, Unternehmer haben unternommen, was sie unternehmen, Arbeitnehmer sind sowieso haben alles gemacht, was man ihnen angeschafft hat. Und dann und so hat sich die europäische Marktwirtschaft in die Krise gewirtschaftet. Was immer also der Grund für die Krise gewesen sein mag, der ist dieser Grund und dieser Quell von Krise und dieser sehr ausnahmsweisen Härte, die das für die europäischen Massen bedeutet. Grund und Quelle dieser Krise sind in dieser Marktwirtschaft zu suchen. Und von daher ist es schon so blöd und total unpassend, gegen Krise sich die Normalität zurückzuwünschen. Aus der kommt die Krise. Und dann soll man sich mal fragen, wie die das hinkriegt. Und vielleicht besteht ja die Normalität dann eben doch nicht einfach in dem, dass die in ihrem kaum durchschauten Getriebe irgendwie dafür da ist, dass der Mensch so leben kann. Es gibt, das wollte ich damit vorführen, keinen guten Grund dafür, keinen vernünftigen Grund. Auch wenn man, und das ist ja überhaupt nicht geleugnet, in der Krise nicht nur schlecht, sondern gar nicht mehr zurechtkommt. Nicht mehr nur hart arbeiten muss und wenig Geld verdienen kann, sondern gar nicht mehr arbeiten darf und überhaupt kein Geld mehr hat. Auch dann haut das nicht hin, auch dann tut man sich keinen Gefallen, sondern schneidet sich ganz gewaltig, wenn einem bloß einfällt, Mensch, könnte nicht doch wieder einfach alles so werden wie früher. Krise, nochmal. Sicher, das ist die Abweichung. Das sagt ja schon der Name. Es ist nicht die Normalität, sondern die ist in der Krise. Aber es ist doch die Krise dieser Normalität, die aus dieser Normalität kommt. Und von daher hat man es überhaupt nicht, das nützt einem gar nichts, bescheiden zu sein, zu sagen, ich will ja gar nicht mehr als das bisschen zurechtkommen, was vor der Krise ging. Das ist eine Bescheidenheit, von der lässt sich die Marktwirtschaft nichts abhandeln. Den Deal lässt die offenbar nicht mit sich machen. Wer sonst weiter nichts will, als bloß dieses bisschen schäbige Zurechtkommen innerhalb und unterhalb marktwirtschaftlicher Normalität, noch nicht mal der kommt eigentlich um die Kritik dieser Normalität rum. Und dabei ist es keinesfalls so, dass ein paar anders gelagerte Einsichten und Urteile. Eine, sagen wir mal, marxistische Geheimwissenschaft wären. Ich meine, die Krise genauso wie die Normalität oder von mir aus gerade die Krise, die hält alles bereit an Material, was es braucht, um ein paar Schlussfolgerungen zu ziehen, die, wie gesagt, ein bisschen anders gelagert sind, als immer bloß die eigene Abhängigkeit, das eigene Hanswurstentum sich geradlinig immer genau in das Gegenteil zu übersetzen, nämlich in, dann hätten wir doch einen Anspruch darauf, dass alles, wovon man abhängt, auch so funktioniert, dass man damit zurechtkommt. Dass man sich auch was anderes überlegen kann, auch und gerade angesichts der Krise, das will ich jetzt im Folgenden eigentlich nur ein paar Beispielen, ja, fast mehr andeuten als sonst wie detailliert durchführen. Also nicht zu erwarten sind jetzt komplizierte Darstellungen irgendwelcher Kreditgeschäfte oder sowas. Sondern, wie gesagt, ich will zeigen, das sind ein paar elementare Lehren aus der Krise für jeden Menschen ziehen lassen. Nehmen wir mal das Geld. Denn das ist ja gerade in Deutschland ist ja die große Krisenfurcht, vielleicht weniger noch die, und demnächst gibt es bei uns wieder eine riesige Rezession, sondern geht nicht vielleicht unser Geld kaputt? Und irgendwie kriegt jeder mit, das Geld droht dann kaputt zu gehen, wenn finanzkapitalistische Investoren sagen, zu dem Urteil kommen, die Geschäfte, die wir in diesem Geld machen, sind unsicher oder unrentabel. Die Geschäfte mit Schulden, vor allem mit staatlichen Schulden, aber gar nicht mal einfach nur mit denen. Diese Geschäfte, Geld zu investieren in irgendwelche Wertpapiere, Vermögenstitel, die einem dann die Investition mit Gewinn zurückspielen sollen. Diese Geschäfte sind in hohem Umfang unsicher oder haben sich als Fehlspekulationen erwiesen. Weiß jeder, irgendwie so geht das, und das macht dann, oder kann, hat die Potenz dazu, ein Geld, als Währung, völlig zu entwerten. Und jetzt mal, eigentlich ist es so billig, und so elementar, wenn diese Sorte finanzkapitalistischen Urteils, finanzkapitalistische Spekulation die Potenz dazu hat, eine Währung kaputt zu machen und alle Zwecke zu verunmöglichen, die sich auf dieses Geld richten und um dieses Geld drehen, dann ist das doch mal eine Auskunft darüber, wofür dieses Scheißgeld dann da ist. Dann ist das Geld dafür da, dass diese Geschäfte gehen. Dann ist es umgekehrt doch eine Auskunft darüber, was das Geld vorher gut gemacht hat. Was den Euro gut und hart ja nach wie vor macht. Ein gutes Geld, eine gute Währung. Worin besteht sie denn? Besteht sie darin, dass jeder, der auf dieses Geld angewiesen ist, oder vielleicht nur die Mehrzahl derer, die auf das Geld angewiesen sind, für ihr tägliches Leben, dass die damit gut zurechtkommen? Macht das ein Geld gut? Macht es umgekehrt ein Geld schlecht, wenn viele, die von dem Geld abhängen, damit nicht zurande kommen, sich bloß oder vielleicht noch nicht mal das Nötigste leisten können? Wirkt das negativ auf die Qualität des Geldes, in dem Fall hier des Euro? Nein. Dann ist das doch aber so rum die Auskunft, wofür das Geld da ist und wofür es nicht da ist. Wenn das so einsinnig daran hängt, die Qualität des Euro, welche und wie viele und wie gute Geschäfte finanzkapitalistische Investoren in dieser Währung machen, wie gesagt, dann ist das die Auskunft darüber, wofür diese Währung da ist. Und wer jetzt sagt, aber es ist ja gar nicht alles, was mit dem Geld gemacht wird. Vielleicht ist es noch nicht mal das meiste, was mit dem Geld gemacht wird. Alle möglichen anderen Sachen finden doch da auch statt. Ja, der hat ja einerseits recht, nur ist es überhaupt kein Einwand gegen diese elementare und brutale Schlussfolgerung. Sondern dann ist die halt so zu erweitern, dass man sagt, dann ist das Geld für diese finanzkapitalistischen Geschäfte da und alles, was ich irgendwo sonst außerhalb des Finanzwesens auch noch auf das Geld richtet, damit gemacht und unternommen wird, ist dann eben auch dafür da, dass die finanzkapitalistische Bereicherung mit und in diesem Geld funktioniert. Das ist das ist keine komplizierte, aber eine, meine ich, schlagende Schlussfolgerung. Eben aus dem, dass der Euro genau dann baden geht oder droht baden zu gehen, wenn die Investoren, die Finanzmärkte sagen, die Währung ist keine, in der wir unsere Geschäfte machen. Und wie gesagt, wenn gar nicht einfach nur diese Geschäfte dann nicht mehr funktionieren, sondern alles andere betroffen ist, dann ist es, ich habe es ja eben schon gesagt, dann ist eben das eine Auskunft darüber, dass alles andere überhaupt sein Recht und seinen Dienst oder sein Recht darin hat, jedes andere Interesse, das sich aufs Geld richtet, darin und soweit sein Recht hat, wie es Nutzen für diese finanzkapitalistische Benutzung des Euro ist. Wenn also zum Beispiel Spareinlagen die Sicherheit dessen, was Leute ihr Lebtag lang aufgeschatzt haben, damit sie irgendwann in Rente gehen können und dann da nicht gleich verhungern, sondern bis sie dann in die Kiste springen, auch noch zurande kommen. Wenn das überhaupt davon abhängt, wie gut oder schlecht die Geschäfte von irgendwelchen Finanzinvestoren funktionieren, Geschäfte, von denen man als normaler Mensch nichts weiß, außer dass sie unverständlich sind, dann sind ja umgekehrt. Dann ist man einerseits ja nicht bloß einfach verhaftet mit seinen Spareinlagen dafür, dass das klappt, sondern dann weiß man doch umgekehrt, dann hat man doch eine Auskunft darüber, was eigentlich die marktwirtschaftliche Rationalität und Zweckbestimmung dieses gesparten Geldes der kleinen Leute ist. Es mag für jeden Otto-Normalverbraucher, der mag sich denken, ja, ich mach's doch für mich. Er kriegt aber doch jetzt mitgeteilt, Das kann der sich 10-mal denken. Solange das kein Beitrag dazu ist, dass Bankgeschäfte funktionieren, dass ein Bereicherungswesen mit dem Euro funktioniert. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann er nicht bloß aufhören mit Sparen, sondern dann ist alles, was er gespart hat, für ungültig erklärt. Ich habe es ja vorhin schon mal am Anfang gesagt. Das ist, wenn jetzt die deutschen Sparer sich um ihre Spargroschen sorgen, dann sollen die mal zur Kenntnis nehmen, worum die sich da eigentlich sorgen. Um was für ein Urteil sich ihre Sorgen drehen, um was für ein praktisches Urteil der entsprechenden finanzkapitalistischen Subjekte. Die haben anscheinend die Macht darüber. Oder die haben die Macht, praktisch das Urteil zu vollziehen, dass alles, was ein Mensch angespart hat in seinem Leben, von heute auf morgen so ist, als ob er es nie angespart hätte. Die Arbeit, die man geleistet hat, das erfährt man doch. Die wird anscheinend gar nicht einfach im Geld entgolden. Geld ist anscheinend gar nicht das, ja, man tut was und dann bekommt man was dafür. Und was man nicht verfrisst, das hebt man halt auf. Und wenn man 30 Jahre später nachguckt, dann ist es ja immer noch da, weil man hat es ja nicht verfressen. Und wenn man Glück hat, sind sogar noch Zinsen rausgekommen. Krise ist die Auskunft? Nein. Dafür ist Geld nicht da. Geld ist dafür da, dass es sich vermehrt. Und Geld beträgt, und das ist nicht diese Geldvermehrung, das ist nicht neben dem, dass man es auch spart und neben dem, dass man es im Supermarkt trägt oder gleich immer am Monatsanfang zur Hälfte bei seinem Miethai abliefert. Nicht nebenbei ist das Geld auch noch für die Geschäfte da, die so funktionieren, dass man es investiert und dann kommt es vermehrt zurück. Sondern Krise ist die Auskunft, wenn das nicht funktioniert, wenn Vermehrung des Geldes nicht funktioniert, dann vermehrt sich da nicht einfach nur irgendwas nicht mehr und der Rest mag dann noch funktionieren, sondern dann ist das Geld selber nichts mehr wert. Also ist das doch die Schlussfolgerung, wenn überhaupt der Bestand von allen Vermögen, allen Geldvermögen dieser Gesellschaft daran hängt, dass die Geschäfte zur Vermehrung finanzkapitalistischer Investoren weiter funktionieren, dann sind alle Vermögen bloß dafür da. Und das ist ja auch eigentlich niemandem Geheimnis, dass man kein Mucks sagen kann, dass man keinen Finger krumm machen kann. Auch als normaler Mensch. Wenn man nicht irgendwie einen Beitrag dafür leistet. Also, es fängt beim Wohnen an. Ich habe es ja gerade gesagt. Ein Drittel oder die Hälfte seines Monatsgehalts kann der normale Mensch sowieso gleich beim Vermieter abliefern. Also, merkt man auch da, Wohnen ist unter die Bedingung gestellt, dass man einen Vermieter damit reich macht. Dass dessen Investition in das Haus oder in die Wohnung sich für den lohnt. Wenn das aber die Bedingung ist, dann ist es eben gar nicht einfach die Bedingung, sondern dann ist das der, wenn das diese unbedingte Bedingung ist, dann ist es nicht einfach die Bedingung, sondern der Zweck. Dann wird im Kapitalismus also dafür gewohnt, damit sich jemand daran bereichern kann. Und so geht's dahin. Im Supermarkt kriegt man nichts, wenn man nicht einen Preis bezahlt, den der Supermarkt durchkalkuliert hat. Also wird auch im Kapitalismus nur unter der Bedingung, also nur zu dem Zweck, gegessen und getrunken, damit Bereicherung stattfindet. Arbeiten gehen, seinen Job machen. Unter welcher Bedingung findet es statt? Unter der Bedingung, dass es sich für den Arbeitgeber lohnt. Also ist es auch nicht da einfach eine Bedingung, sondern es ist eine Auskunft über den Zweck, der so sehr gilt, dass wenn der nicht mehr gewährleistet ist, eben auch nicht gearbeitet wird. Von daher, das finanzkapitalistische Bereicherungswesen, was ganz ohne so Umwege funktioniert, wie dass man in Fabriken investieren muss oder in Supermärkte oder in eine Wohnung, um sich an jemandem zu bereichern. Dieses finanzkapitalistische Bereicherungswesen, was so kurzschlüssig einfach aus Geld mehr Geld macht, so kurzschlüssig, dass dass reihenweise Bücher darüber geschrieben werden, was das eigentlich für ein Wahnsinn wäre und wie absurd, und es käme doch, wo bleibt die Wertschöpfung? Ist also nach der Seite überhaupt bloß die sozusagen die höchste und letzte Form dessen, worum es überall und immer geht, wenn marktwirtschaftliche Normalität herrscht. Und von daher ist es total in Ordnung, mal so blöd gesagt, dass, wenn das nicht mehr funktioniert, eben auch nichts anderes mehr funktioniert. Weil, wie gesagt, was anderes funktioniert dem Prinzip ja sowieso nirgendwo. Auch wenn man meint, ja, essen muss man doch oder wohnen. Wie gesagt, gegessen und gewohnt wird in der marktwirtschaftlichen Normalität zu dem Zweck, also nur unter der Bedingung, dass irgendjemand damit einen Gewinn macht. Man kann sich das vielleicht auch nochmal an den, also ebenso grundsätzlich eine Auskunft über das, was eigentlich kapitalistische Normalität ist, aus dem heraus zu gewinnen, was los ist, wenn Krise ist. Das kann man sich vielleicht auch nochmal an diesen speziellen Kreditgeschäften machen, die den Euro so an den Rand des Zusammenbruchs gebracht haben oder immer noch bringen. Was ich meine, sind diese so in Verruf geratenen Staatsschulden, vor allem von so unsoliden Wirtschaftern wie den Freunden aus Südeuropa. Jetzt gibt es ja allgemein, es gibt ja, es ist ja nicht so, dass man sich, dass sich keine Gedanken darüber gemacht werden, was, wo das wo alles herkommt und wieso das jetzt alles so grandios baden geht. Die Auskunft, die man normalerweise kriegt, gerade in Bezug auf die Südeuropäer, gestern war es wieder stundenlang im Fernsehen, wie gesagt, eine Reportage, die haben da Häuser, die haben da Flughäfen gebaut, die jetzt keiner benutzt. Also sie haben über ihre Verhältnisse gelebt, ist die Auskunft. Und wie das so ist, das steckt da einfach so drin. Über die eigenen Verhältnisse leben, das kann nicht gut gehen. Zumindest nicht auf Dauer. Jetzt meine ich, das ist einerseits sturzdumm und auf der anderen Seite aber sehr verräterisch. so über die Krise, die Staatsschuldenkrise zu reden, vor allem über die Schuldigen an der Staatsschuldenkrise zu reden. Es ist nach einer Hinsicht, ja, jetzt wenn man sich überlegt, die haben über ihre Verhältnisse gelebt und dann wird einem im Fernsehen gezeigt, wie gesagt, ein Flughafen oder ein Haus. Und gestern hatten sie eine Frau, die hat gesagt, das konnte nicht gut gehen. Obwohl ich nur 1000 Euro im Monat verdiene, hat mir die Bank einen Kredit gegeben, damit ich mir Möbel kaufen konnte. Jetzt ist, was heißt da eigentlich über die Verhältnisse leben? Wie gesagt, die hat sich dann Möbel gekauft, einen Schrank von mir aus weiß nicht, und da hat sie irgendwas reingestellt. Jetzt mag das sein, dass in Südeuropa, in Spanien oder Griechenland, dass die, ich weiß nicht, dass die anders ticken als die Nord- und Mitteleuropäer. Aber ein Kunststück kriegen die unter Garantie auch nicht hin. Dass die irgendwas verbrauchen, in dem Sinne von irgendwas leben, was sie nicht vorher hergestellt haben. Eigentlich ist das eine total absurde Auskunft. Die haben gegen das Grundgebot marktwirtschaftliche Vernunft verstoßen. Man kann nicht auf Dauer immer schon was verfressen, was man noch nicht produziert hat. Ja, aber das kann man ja auch gar nicht. Die haben auch nur den Ouzo gesoffen in Griechenland, den sie vorher sich zusammen gebrannt haben. Die haben auch nicht in Häusern gewohnt, die sie nicht gebaut haben. Und die haben auch kein Brot gefuttert, was sie vorher nicht gebacken haben. Wenn es jetzt trotzdem heißt, die haben über ihre Verhältnisse gelebt. Und das ist nicht einfach ja nur ein dummer Spruch, sondern ein praktisch vollzogenes Urteil. Die dürfen nämlich jetzt nichts mehr essen und die dürfen in nichts mehr wohnen. Wenn das so gilt, dieses Urteil, wenn da wirklich was dran ist, dann ist das doch seinerseits eine Auskunft darüber, dass es darum in der Marktwirtschaft anscheinend nicht geht. Wenn da die Sache nicht damit rum ist, dass man Brot gebacken hat und dann hat man es aufgefuttert. Sondern wenn das den Tatbestand eines über die Verhältnisse leben erfüllt, dann ist das die Auskunft darüber, dass es so simpel und so simpel rationell eben nicht zugeht, dass das, was produziert wird, dafür da ist, dass man es hinterher gebraucht. Wenn die Frau sich jetzt hinstellt, gestern da in dieser Spiegelreportage oder was das war, und sagt und selber noch den Kopf schüttelt darüber, wie die Bank so einen Unsinn machen konnte, ihr Geld für Möbel zu leihen, dann sagt die Frau selber, was in einer Marktwirtschaft an sich und einfach so nicht vorgesehen ist. Nämlich, dass ein Möbel da aufgestellt wird, wo jemand eine Tasse reinstellen will. Also einerseits wie eine Mischung aus einem dummen Spruch und einem sehr verräterischen Spruch. Zweitens, und wenn man schon sagt, Schuldenwirtschaft, über die Verhältnisse leben, das kann doch nicht gut gehen. Wie gesagt, erstens, in einem stofflichen Sinne ist es sowieso ein Quatsch, aber es ist halt die Auskunft, um das bisschen simple stoffliche Produktion ist dafür da, dass man dann die Produkte verbraucht, geht's halt gar nicht. Das lernt man daraus. Umgekehrt, Kapitalismus geht gar nicht anders als mit Schulden. Der Spruch ist ja auch insofern völlig wüst, also beknackt, weil wenn das schon nicht geht, wenn das schon so ein Grundgebot quasi wie ein Naturgesetz der Marktwirtschaft sein soll, dass man nicht auf Dauer auf Pump leben kann, ja dann würde dann würde ja nichts passieren, wenn man jetzt diesen Leuten oder sogar ganzen Nationen die Schulden streicht. Also umgekehrt, dass das Streichen von Schulden, das Verweigern von Krediten, das jetzt Bestehen auf echter Rückzahlung solche katastrophischen Folgen hat, das verweist doch drauf, dass vorher alles auf Schulden beruht hat. Der Spruch also nicht nur überhaupt, sondern vor allem in der Marktwirtschaft schon mal überhaupt nicht hinhauen kann. Es gibt keine marktwirtschaftliche Normalität ohne Schulden. Das zeigt sich doch in der Krise. Wenn die Normalität damit kaputt zu machen ist, dass neue Schuldenverhältnisse nicht eingegangen werden. Und damit ist man eigentlich bei einem nächsten Punkt. Wenn jetzt immer so gesagt wird, ja, die Griechen oder auch die Spanier, gestern waren es halt die Spanier, das Opfer dieser Weisheiten, die haben über ihre Schulden, über ihre Verhältnisse gelebt. Nämlich, die haben ganz viele Milliarden Schulden gemacht. Worüber redet man dann eigentlich? Bei dieser Frau, die ich jetzt da gerade zitiert habe und die sich über die Bank beschwert hat, die es ihr ermöglicht hat, eine Kommode zu kaufen. Klingt das ja so ein bisschen an. Wenn jemand Schulden macht, also unter Vorwegnahme irgendeines Geldbetrages, den er demnächst mal an Land zu ziehen gedenkt, sich schon was zulegt, dann ist das immer bloß die andere Seite davon, dass der ein Geld kriegt. Also Schulden, da mag man noch so sehr ein mediterran gepolter Lebemann sein, der sich nicht um morgen kümmert und einfach seinen unseriösen Lebenswandel finanzieren will. Das kann man so wollen, wie man will. Wenn es nicht eine andere Seite gibt, die sagt, ich gebe dir Kredit, hat ja keine Möglichkeiten, Schulden zu machen. Wenn also jetzt auf diese Nationen geschaut wird und gesagt wird, die sind schuld an der Krise, weil die sich überschuldet haben, weil der ganze Völker und ihre Staaten sowieso angeblich nach Milliarden zählend das überführt haben, also über das hinaus gelebt haben, was sie überhaupt an einer in Geld nachzählbaren Wirtschaftsleistung erbringen, als Individuen oder als Gesellschaften, dann ist das doch eine sehr einseitige und darin, in dieser Einseitigkeit, ziemlich idiotische Aussage darüber, dass anscheinend Jahre und Jahrzehnte lang die Schulden machen konnten, also finanzkapitalistische Kreditgeber, die Kalkulationen hatten mit den Schulden für Griechenland, machen sie ein Geschäft. Wer jetzt so schäbig über Griechenland und über griechische Schulden redet, die platzen, der redet der Sache nach, auch wenn er ungefähr das Gegenteil sagen will, der redet über die Geschäfte, die dort sehr erfolgreich gemacht worden sind. Dass die Verweigerung von neuen Krediten für so ein Land nicht einfach heißt, gut, dann wirtschaften wir ohne Kredite weiter. Sondern, dass das heißt, jetzt geht da nichts mehr. Welche Schlussfolgerung kann man daraus ziehen? Eben die. Dann ging alles mit und für Schulden. Dann ging also alles mit, damit und dafür, dass die, die dem griechischen Staat jedes Jahr neu nach Milliarden zählend seine Staatsschuldpapiere abgekauft haben, dass die damit gute Geschäfte machen. Und das ist doch, man kann es mal so sagen, was ist eigentlich die Gefahr für die, was ist eigentlich die Gefahr für Europa, wenn der griechische Staat, wenn sie dem die Schulden, wenn sich rausstellt, der kann seine Schulden nicht mehr bedienen? Ja, es leuchtet, da sagt man niemandem was Neues. Ja, dann entwerten sich die Schuldpapiere, die griechischen, die die ganzen Finanzinvestoren, Banken, Versicherungen, wer auch immer, vielleicht auch andere Staaten in ihren Nationalbanken, in Europa und im Rest der Welt sich zugelegt haben. Dann platzen deren Vermögen. Also, wer hat denn da eigentlich über seine Verhältnisse gelebt? Wenn man schon diesen dummen Spruch unbedingt machen will, wenn man schon irgendwie festhalten will, da hat jemand über das hinaus gewirtschaftet, da hat sich jemand was zugeschrieben, was ihm noch gar nicht zukommt, wer ist denn das dann gewesen? Weil wie gesagt, die Griechen, wenn man an die denkt, und dann wird, und das ist ja zynisch genug, dann wird einem als Beispiel für griechische Wohllebe, werden einem gerne Rentner vorgeführt, dass die glatt Rente kriegen konnten. Dabei, wie gesagt, bei denen, die haben unter Garantie in keinen Häusern gewohnt, die sie nicht irgendwie vorher gebaut haben. Aber wenn jetzt Vermögen nach Milliarden kaputt geht, wer hat denn dann eigentlich, ja, wie gesagt, über seine Verhältnisse gelebt? Dann sind es doch die Kreditgeber. Dann redet man doch über deren Geschäfte und deren Spekulationen. Dann redet man über die Eigenart, dass die im Kapitalismus völlig seriös und völlig durchgesetzt ist und an der niemand was findet, zumindest nicht so lange sie klappt. Dann redet man über die Eigenart, dass jemand sich als Vermögen ein Geld zuschreibt, was er doch gerade weggegeben hat. Sind doch Deutsche, sagen wir mal, oder wer auch immer, Banken, die Griechenland, so heißen sie ja dann auch, Geldgeber, die denen Geld gegeben haben. Die haben keine Sekunde lang so getan, als ob sie jetzt weniger hätten, weil sie haben es ja nicht mehr, sondern Griechenland hat es jetzt. Sondern das, was sie an Geld den Griechen hingegeben haben, haben sie sich als Vermögen gutgeschrieben. Und zwar nicht nur einfach als Vermögen, sondern als Vermögen mit eingebauter Vermehrung. Wer hat denn da eigentlich missgewirtschaftet? Es ist also unsachliche, richtig den Gegenstand verfehlende Befassung, wenn einem an geplatzten Kreditverhältnissen zwischen diesen Staaten in Südeuropa und ihren Kreditgebern immer bloß die Seite einfällt, da hat jemand Schulden gemacht, die kann er jetzt nicht zurückzahlen, also hat er wohl missgewirtschaftet. Man kann es, und die Bebilderungen dafür, die sind so zahlreich wie alle immer sehr einsinnig. Es werden lauter Belege dafür entdeckt, dass in diesen südeuropäischen Staaten, vor allem in Griechenland, alles andere geherrscht hat als marktwirtschaftliche Vernunft. Die sind so, und da soll man dann glauben, daran hängt der ganze Euro. Die ganze Weltwirtschaft, dass ein paar tausend griechische Witwer die Renten ihrer verstorbenen Ehegatten noch bezogen haben. Und lauter sowas. Lauter Fälle von, da hat sich was nicht rentiert. Lauter Fälle von, da ist eine Straße gebaut worden, wo hinterher keiner drauf fährt, oder ein Flughafen. Wie gesagt, das war gestern im Fernsehen in Spanien, wo nachher kein Flugzeug fliegt und so weiter. Lauter Fälle von Misswirtschaft. Nicht drauf geachtet, worum es zu gehen hat. Und wie gesagt, das ist einerseits, ist es für sich eine sehr deutliche, eine verräterische Auskunft darüber, worum es dann anscheinend zu gehen hat. Und zugleich ist es auch gar nicht wahr, dass die in dieser Hinsicht in Griechenland oder in Spanien irgendwann haben anbrennen lassen. Und auch das lässt sich nur an der Krise einfach so studieren. Nehmt mal also den Fall, einem Staat wird jetzt die Kreditlinie gestrichen. Er kriegt von den üblichen Verdächtigen, also von den privaten institutionellen Anlegern der Finanzmärkte, kriegt er keinen Kredit mehr eingeräumt. Und damit ist der Staat pleite. Was lernt man daraus? Erstens also, diese Staaten haben überhaupt von Schulden gelebt. Das ist nicht, ein Staat macht mal Schulden, wenn ihm gerade das Geld ausgeht, und dann macht er wieder keine, wenn er genug hat, sondern dass das Streichen der Kreditlinie, dass man Kredite nicht mehr prolongiert, dass das gleichbedeutend ist mit, jetzt bricht da das ganze gesellschaftliche Leben zusammen in der Nation. Das ist ja eine Auskunft darüber, dass Schulden, ich habe ja vorhin schon gesagt, eben auch bei Staaten, in Bezug auf Staaten, nicht eine Ausnahme, sondern die Regel sind. Zweitens, das beweist, also umgekehrt, dass mit diesen Schulden jahrelang super Geschäfte gemacht worden sind. Jetzt fragt man sich, woraufhin haben die eigentlich den Kredit bekommen? Weil eins ist ja klar, Staaten machen in dem Sinne keine Geschäfte. Staaten sind keine kapitalistischen, marktwirtschaftlichen Unternehmen, die investieren, die benutzen den Kredit, den sie kriegen, nicht dafür, um eine Investition zu tätigen, die dann möglichst mit Gewinn zurückfließt, und aus dem Gewinn zahlt man dann auch die Zinsen ab. Also daraufhin haben die den Kredit seitens der Finanzmärkte nicht bekommen. Trotzdem haben aber die Finanzmärkte ihnen Kredit gegeben. Also irgendeine Kalkulation müssen diese Finanzmarktakteure gehabt haben, dass das eine gute, eine sichere, eine solide, eine lohnende Anlage ist. Auch dem griechischen Staat Kredite zu gewähren. Denn wie gesagt, wenn das nicht das Urteil der Finanzmärkte gewesen wäre, dann hätten sie Griechenland diese Kredite nicht eingeräumt. Das sieht man ja jetzt in der Krise. Also woraufhin hat er Kredit bekommen? Was hat diesen Staat kreditwürdig gemacht? Negativ habe ich es gesagt, was ihn nicht kreditwürdig gemacht hat. Er ist kein Unternehmen, so wie kein Staat. Also er macht selber keine lohnenden Geschäfte. Gut, fragt man sich was, oder nimmt mal, neulich hat es doch in Italien so eine Art Regierungskrise gegeben, als der Monti angekündigt hat, er wird nicht mehr kandidieren, und jetzt, wer weiß, wer es dann wird. Und an dem Tag, als der gesagt hat, er steht nicht mehr als Chef einer Expertenregierung zur Verfügung, sind sofort die Renditen für italienische Staatsanleihen in die Höhe geschossen. Also ist die Kreditwürdigkeit Italiens gesunken. Aus dem, wie gesagt, noch der Methode, nochmal der methodische Hinweis, aus dem, dass und wie Kreditwürdigkeit leidet, kann man eine Schlussfolgerung ziehen, worin sie dann bestanden hat. Wenn die Finanzmärkte sagen, Italien ist jetzt weniger kreditwürdig, weil mit der Rücktrittsankündigung Montis in Zweifel steht, ob die italienische Regierung weiter entschlossen das Programm verfolgt, ihre gesamte italienische Nation darauf hinzutrimmen, dass ein Wachstum dann mal wieder stattfindet, aus dessen Besteuerung man Schulden und vor allem erstmal die Zinsen zahlen kann, dann ist das doch wiederum eine Auskunft darüber, was Staaten kreditwürdig macht. Und eben auch Italien und Griechenland jahrzehntelang kreditwürdig gemacht hat. Auch Griechenland hat seinen Kredit seitens der Finanzmärkte dafür bekommen, dass der griechische Staat hat diese Kredite dafür bekommen, dass er seine Gewalt über die Gesellschaft dafür einsetzt, dass die Gesellschaft vor allem eins ist, eine riesige Akkumulationsmaschine von Geld. Dass der Staat mit seiner Gewalt, erstens, dass er sie hat, mit seine monopolistische Gewalt, und dass er sie zweitens in dieser Art, und zwar ausschließlich in dieser Art, das heißt ausschließlich diesem Zweck widmet, sie ausschließlich in dieser Weise benutzt, dass Griechenland erfolgreich kapitalistisch akkumuliert, dafür und nur dafür hat auch dieser Staat seine Kredite seitens der Finanzmärkte bekommen. Von daher ist es so blöd, jetzt im Nachhinein, wo was schiefgegangen ist, anscheinend ganz gewaltig. Nämlich, nochmal, die Spekulation der Finanzmärkte ist schiefgegangen. Jetzt so zu tun, als ob in Griechenland jahrzehntelang was anderes geherrscht hätte als eben dies. Marktwirtschaftliche Normalität in diesem schlichten und brutalen Sinn. Alles, was in dieser Nation stattfindet, findet nicht einfach nur für Geld statt, für Geldvermehrung, sondern alles wird vom Staat darauf verpflichtet, dass es dafür zu taugen hat. Diese Schlussfolgerung ziehe ich aus dem, dass der griechische Staat jetzt mit Verweis auf die Höhe der Schulden und die Kleinheit bzw. das Verhältnis zu seinem Wachstum seine Kreditwürdigkeit verloren hat. Und von daher, und das soll jetzt erstmal dann Punkt sein, merkt man auch, wie falsch man damit liegt, angesichts der Krise den Staaten so ungefähr das zugute zu halten, dass sie an sich für dies und das da wären. Kleine Leute mit Sozialkassen durchfüttern, Schulen bauen, Schwimmbäder und so weiter, gesellschaftliche Daseinsvorsorge zu betreiben. Nochmal. Der griechische Staat, wie jeder andere Staat auch, jeder marktwirtschaftliche solide Staat, kriegt einerseits den Kredit nur weil die Finanzmärkte denen glauben, dass die von sich aus, die Staaten, überhaupt keinen anderen Zweck für ihre Gewalt kennen, als eben den, die Gesellschaften, über die sie regieren, dafür herzurichten, dass dort Marktwirtschaft funktioniert und sonst gar nichts. Und umgekehrt, mal von dem Staat ausgesprochen, das mag ja sein, dass der sich mit den Schulden, die er macht, in ein Verpflichtungsverhältnis gegenüber den Finanzmärkten bringt, eben seinen Gläubigern. Ja, ja, der ist dann nicht einfach frei zu tun, was er will, sondern der hat mit den Schulden, die er aufnimmt für seine Staatstätigkeiten, sich das Maß dessen vorgegeben oder vorgeben lassen, was er aus seiner Gesellschaft an Geld herausziehen muss. Nur, wenn der schon seine Gewalt so gebraucht, dass er sich auf dieses Verhältnis einlässt, dann ist anscheinend für den Staat die Verpflichtung, die er gegenüber den finanzkräftigen Kreditgebern eingeht, die Verpflichtung auf Bedienung der Schulden plus Zinsen, eben gar nicht einfach ein Abzug der Freiheit, die er ansonsten für sich beansprucht. Vom Staat aus gesehen ist es anscheinend gar nicht so, dass er irgendwas vorhat und dann ist, dass er seiner Gesellschaft Geld abknöpfen muss, um seine Schulden zu bedienen, eine einzige Beschneidung dessen, was er ansonsten tun will. Und auch das kann ich pur an der Krise studieren. Nämlich zum Beispiel mal so rum, was heißt denn Krisenbewältigung von Seiten des Staats? Und bei allen martialischen Sprüchen, die kommen und die es mal gegeben hat eine Weile, man muss mit Bazookas, man muss Brandmauern aufrichten gegen die Angriffe des Finanzkapitals, man muss mit großen Bazookas ja irgendwo reinfeuern. Und lauter so, es ist von einem Krieg des Finanzkapitals gegen Europa die Rede gewesen, sogar seitens von Staatsleuten. Was haben die dann eigentlich gemacht? Worin hat denn der Kampf gegen das Finanzkapital bestanden? Egal wie er genau, worin er genau bestanden hat, er ist immer auf das eine rausgelaufen. Auf eine Vertrauenswerbung, also auf einen Kampf um die positive Spekulation. Krisenbewältigung, das führen Staaten vor. Das ist nicht, sie wollen sich aus der Abhängigkeit seitens ihrer finanzkapitalistischen Kreditgeber befreien, sondern sie wollen denen gegenüber wieder als gute Anlagemöglichkeit auftreten. Es passt also überhaupt nicht, einen Gegensatz sich zu konstruieren, als Mensch, der wirklich bloß betroffen ist von so einer Finanzkrise. Einen Gegensatz zu konstruieren zwischen dem Staat, der eigentlich für alles Mögliche gut wäre, für lauter soziale Wohltaten, und einem Finanzkapital, das ihn daran hindert. Die Staaten selber führen vor, dass das Finanzkapital die an nichts hindert, nämlich umgekehrt zu nichts zwingt, was sie nicht selber wollen. Eben dies, aus ihren Gesellschaften euromäßige Akkumulationsmaschinen zu machen. An der Stelle mal Punkt. Ich hoffe, es ist klar geworden, worum es ging. Aus Krise ein paar Schlussfolgerungen zu ziehen, dass man sich besser nicht Normalität zurückwünscht. Gut. Jetzt müsst ihr diskutieren.
Also, wir haben so viel mal ein bisschen, wie man sagen, durchleuchten. Mir ist natürlich klar, dass Sie alles sozusagen unter dem Gesichtspunkt einer marxistischen Kritik des Kapitalismus verschiedene Hintergründe sehen. Das bin ich auch völlig einverstanden. Einmal zur Gesamtlage würde ich mal sagen, wenn Sie einen langfristigen Vergleich ziehen und sagen, die Marktwirtschaft ist selbstverständlich eine Geschichte der Krisen, das ist sie immer gewesen. Nicht? Sie verschweigen aber, dass wir zum Beispiel hier keine reine Marktwirtschaft haben, sondern eine soziale Marktwirtschaft, die dabei eingeschränkt ist. Eine Marktwirtschaft haben wir erstmal nicht. Zu der Sache des Geldes. Sie sagen das so plastisch, Geld ist da, um sich zu vermehren. Ich sage mal, Geld ist deswegen überhaupt erfunden worden, um Arbeitsteilung zu ermöglichen. Das ist der eigentliche Grund, warum Geld erfunden worden ist, nach meiner Ansicht. Und die Finanzinvestoren, die sich so anonymisieren, wie ich immer dagegen stellen, dass ich sage, 80% der Leute hier im Saal sind diese Finanzinvestoren. Und zwar deswegen, es gibt nach meiner Kenntnis allein in Deutschland 90 Millionen Lebensversicherungsverträge, 90 Millionen bei 81 Millionen Einwohnern. Ja. Ich weiß nicht, gut, ich will nicht nachfragen, wie viele hier Lebensversicherungsverträge haben, nehmen wir mal Betriebsrenten oder andere Beispiele. Das heißt, diese anonymisierten Finanzinvestoren sind die Möglichkeit auch alle Bürger des Staates. Die gehören dazu. Und wenn die Allianz oder so eine große Versicherung das dann irgendwie zusammenfasst, ist das, gut, das ist keine Genossenschaft und Geld, da gebe ich Ihnen recht. Aber letzten Endes machen die das zunächst als Interesse der Gemeinschaft ihrer Mitglieder sozusagen. Nicht? Und dieses auch über die Verhältnisse reden, die haben das auch sehr klassisch gemacht. Das Beispiel mit dem Brotessen, da möchte ich Ihnen aber mal entgegenhalten. Das ist in Griechenland kann man das nicht ganz so sehen, meiner Ansicht nach. Aber man muss das, wenn ich das auch flapsig sagen darf, mal so sehen, das Brot ist eben nicht in Griechenland gebacken worden, sondern die Brote sind überall in der EU gebacken worden und in Griechenland verzehrt worden.
So besser.
Wir haben ja das Geld bekommen, ne? Und die Finanzinvestoren, die guten Geschäfte gemacht haben, gut, das hat sehr, sehr viele Gründe. Zuerst mal, sage ich mal, am Anfang war es wohl so, dass die Staaten, die Europäische Union, das sozusagen garantiert hat, indem sie durch politische Vereinbarungen Griechenland aufgenommen hat. Und die hatten dann am Anfang dieses 5-Euro-Rating und haben das Geld eben sehr billig bekommen. Also gut, da kann man sehr, sehr viel drüber streiten. Weil insgesamt würde ich sagen, dass da einige Dinge sehr vereinfacht sind. Und diese anonymen Finanzinvestoren, das ist vor allen Dingen für mich der größte Kritikpunkt. Das ist nämlich, Sie unterstellen, dass die sozusagen in irgendeiner Weisheit, die denen eingeht, würden die Kreditwürdigkeit beurteilen. Die wären ja völlig doof, wenn die das machen würden. Die müssen doch irgendeinen Grund haben, warum die Kredit halt sie auch vertrauen. Kreditwürdigkeit verliert man, wenn man Vertrauen verliert in die Leistungsfähigkeit. Und diese Beurteilung der Kreditwürdigkeit ich weiß nicht, ob man davon ausgehen kann, dass das von anonymisierten Finanzinvestoren sozusagen die Herkunft gegeben sind, weil sie ihre Kapitalinteressen plötzlich so schlecht vertreten oder was, dass sie das völlig falsch beurteilen. Man muss also doch im Gegenteil annehmen, dass die diese Kreditwürdigkeit relativ gut beurteilen können. Das wäre man. Einige Kritikpunkte, ich will nicht so lange reden, um auch andere noch reden zu lassen.
Ja? Ich habe einfach eine Frage. Sie haben geendet mit dem Satz, es wäre falsch, sich die Normalität des Marktes zurückzuwünschen, eine Normalität vor diese Krise anfängt. Ja? Was wäre denn die Alternative? Und dann wird jetzt hier diskutieren, Marktkrieg. Das scheint hier eine sehr hohe Aufgabe zu sein.
Ja, aber vielleicht, oder Will denn noch jemand? Ja.
Also viele an dich, die die Wirtschaften, die hier leben, noch soziale Marktwirtschaft zu nennen, ist schon in Kammer. Also noch im Hartz IV und Agenda 2010, ja. Also das war nicht nur in der 80er Jahre, aber jetzt das tut mir leid. Ich bin jetzt absolut wissend von mir, wessen Schuld diese Finanzkrise ist. Aber eine Frage hätte ich jetzt doch. Die griechische und die deutsche oder andere Nationalitäten, die werden gegenseitig ausgespielt. Wie das heißt, das ist ja allseits bekannt. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung, die meint immer noch, dass sie die Krise aushalten müssten, weil sie ihr Zeug gebacken kriegen. Dabei ist es ja so, dass die Lohnabhängige aller Länder die Notleidende dieser Wirtschaftskrise sind. Ja, und weil ich schon lange frage, also wie man das gemeinsame Bewusstsein von den Lohnabhängigen erhöht. Wäre die Frage an dich.
Ich habe mich auch drum bemüht. Aber gut, ich komme dann noch drauf. Aber jetzt, ich fange mal an. Irgendwo muss man ja anfangen. Also erstens, jetzt war der Einwand, ein Einwand war, die Griechen haben aber ihr Brot nicht selber gebacken. Das soll ein Einwand dagegen sein, dass ich gesagt habe, Brot zu essen, also um mal von diesem blöden Beispiel wegzukommen, Konsumtion, nachdem sie stattgefunden hat, was ja dann nur deswegen ging, weil das, was man zum Konsumieren brauchte, anscheinend da gewesen ist. Konsumtion hinterher zu beschimpfen als, die hätte es gar nicht geben dürfen. Da hat jemand was verbraucht, was er eben gar nicht hergestellt hat. Das macht nur Sinn. Das verweist drauf, dass der Zweck alles arbeitsteiligen Wirtschaftens in einer Nation und dann eben auch in Europa oder auf der ganzen Welt in einem jedenfalls nicht besteht. Der Zweck besteht nicht darin, dass man hinterher das verputzt, was man vorher produziert hat. Es ist also gar kein, damit ist der Verweis, ja, die haben es doch nicht selber gebacken, ist in dem Sinne, also ist als Einwand schlecht. Es zeigt ja nur, aha, das ist Europa jedenfalls nicht. Das ist Europa nicht, dass die einen Olivenöl herstellen, weil sie das gut können, die anderen machen Autos und nachher wirft man zusammen oder vorher hat man sich vielleicht sogar schon überlegt, wer was herstellen soll. Und jedenfalls, alle sind ein Beitrag dafür, dass es dann einen Konsumtionsfonds gibt, aus dem man sich bedienen kann. Was soll denn eigentlich der Hinweis, die haben die Brote nicht selber gebacken? Na und? Umso besser für die Griechen. Haben sie es irgendjemandem weggegessen? Ist auch nirgendwo die Rede von gewesen. Das ist halt hergestellt worden. Und ich kann sogar sagen, wofür das hergestellt worden ist, das Brot. Wenn es so gewesen ist, und es ist ja so gewesen, In Griechenland ist viel konsumiert worden, was in Griechenland nicht selber hergestellt worden ist. Wie ist das nach Griechenland gekommen? Soll man nicht so tun, als ob das Spenden gewesen wären? Das sind Importe gewesen. die haben sich für jemanden gelohnt. Also das hat auch in Griechenland so haargenau marktwirtschaftlich stattgefunden, wie sich's gehört. Da ist kein Brot gegessen worden, da ist kein Auto gefahren worden, dessen Herstellung sich nicht rentiert hat. Für einen Hersteller, der entweder in Griechenland sitzt oder sein Geschäft damit macht, dass es in Deutschland herstellen lässt und dann nach Griechenland exportiert. In dem Zusammenhang diese kann man gleich, blamiert sich gleich mit dieser Auskunft, diese Theorie, dass Geld sei erfunden worden, damit Arbeitsteilung geht. Und nur mal vorneweg, ich wollte, aber man merkt immer, dass so methodische Beteuerungen überhaupt nichts nützen. Ich wollte ernsthaft meine Argumente mal daraufhin geprüft sehen, ob die wirklich als Schlussfolgerung aus der Krise hinhauen. Ich habe nicht einen einzigen Satz, nicht ein einziges Urteil so eingeleitet, dass ich gesagt habe, als Marxist weiß ich doch das, also sehe ich die Krise so. Deswegen will ich umgekehrt jetzt gar nicht kommen mit, ich habe eine Theorie übers Geld. Und die setze ich dem sehr vorurteilsmäßigen, Geld ist doch erfunden worden damit. Ich weiß nicht, wer dabei gewesen ist, als das Geld erfunden worden ist. Keiner von denen, die immer so reden. Das mal, aber gut, das nur am Rande. Wenn man schon sagt, Geld und Arbeitsteilung, dann ist gerade das Beispiel von Ihnen, Griechenland und die Brote, ein Beispiel dafür, dass das Verhältnis von Arbeitsteilung und Geld nicht das ist, dass Geld ein nicht nur gutes, sondern vielleicht sogar unabkömmliches Mittel wäre für Arbeitsteilung. Unabkömmlich in dem Sinn, so haben Sie es ja formuliert, dass ohne Geld Arbeitsteilung nicht funktioniert. Erstens, die innereuropäische Arbeitsteilung, wenn ich sie so bezeichnen will, in Deutschland oder sonst wo wird was hergestellt, was nachher in Griechenland verbraucht wird. Und dafür schrubben die ihre Inseln und wir können dann im Sommer uns die Hälse verbrennen da in der Sonne. Die Arbeitsteilung gibt es offenbar so nicht mit dem Mittelgeld, sondern das zeigen ja jetzt, erstens, das zeigt alles das, was läuft an Krise. Und zweitens, das zeigen sogar noch die Beschwerden über die Griechen, die ich, wie gesagt, für theoretisch nicht stichhaltig halte. Aber selbst die zeigen noch, dass das Verhältnis von Geld und Arbeitsteilung in diesem Falle zumindest. Und wenn es irgendeinen anderen Fall gibt, dann will ich den mal hören. In diesem Falle sehr eindeutig und sehr einsinnig so funktioniert, dass Geld der Zweck aller Arbeitsteilung ist. Dass Geld, ein Verdienen von Geld, ein Vermehren von Geld, auch die Arbeitsteilung innerhalb Europas ist. Und an dem Zweck scheitert Griechenland. Und an nichts sonst. Umgekehrt, auch dafür ist Griechenland, und wieder, ich mache keine marxistische Apodiktik hier, sondern ich studiere einfach, was da stattfindet. Man kriegt vorgeführt in elendlangen Reportagen, dass gewisse Formen primitivster Arbeitsteilung in Griechenland inzwischen nur noch funktionieren, wenn sie sich absichtlich außerhalb der Geldwirtschaft dieses Landes organisieren. Die Krise schlägt so dermaßen ein, denkt man eigentlich, hinsichtlich der Klarstellung, nicht Arbeitsteilung kann nicht stattfinden ohne Geld, sondern die Gültigkeit aller möglichen Ansprüche, die sich auf Geld richten, zerstört jetzt jede Menge Arbeitsteilung. Und ganze griechische Dorfgemeinschaften, wie gesagt, ich habe das nicht erfunden, die leben inzwischen oder so Stadtviertel, Nachbarschaften, die kriegen ihr primitives Überleben nur dadurch gesichert, dass sie sich mit Geld mal in Ruhe lassen. Und dann hütet die eine Frau Kinder und der andere repariert irgendeinen Wasserhahn und was halt so geht. Und nochmal, da will ich keine Philosophie über das hören, wofür das Geld mal irgendwann irgendwo von irgendwem erfunden ist oder sein könnte. Sondern da will ich mal eine stichhaltige Auskunft haben, anlässlich dieser Krise, dass man irgendwo doch studieren könnte. Nein, hier ist Geld das brauchbare Mittel, dafür zu sorgen, dass Dinge hergestellt werden, die Leute brauchen. Und dann auch dafür zu sorgen, dass die, die es brauchen, das Zeug dann auch kriegen. Und dass es das Mittel dafür ist, zu sorgen, dass alles, was es braucht, um nicht nur zu produzieren, sondern auch zu reproduzieren. Also im nächsten Jahr wieder Brot und weiß der Geier was zu haben. Da muss man mal sagen, nein, ihr, da und da ist zu entnehmen, dass es so funktioniert. Bitte.
Ja, das würde ich gerne nachgeben.
Ja, raus damit.
Die Griechenland ist insofern ein Spezialfall, dass es erstmals in einer Währungsunion passiert. Es gab ja andere Krisen mit Argentinien und Brasilien. Da haben wir gesehen, wie normalerweise, wenn die Sachverteilung nicht mehr klappt, wie dann ein Land reagiert. Nämlich durch enorme Abwertung seiner Währungen und dadurch wieder eine Ermöglichung von Arbeitsteilung, die vorher nicht mehr möglich war. Hier ist es natürlich ein Spezialfall, weil es in keinen Währungsformen geschieht. Und weil da sozusagen diese Möglichkeit der Abwertung nicht gegeben ist. Und in dem Fall hat man nur, gibt es gar keine andere Möglichkeit, als das in den Währungsraum irgendwie zu reparieren. Und hier kommt noch dazu, dass die Arbeitsteilung hauptsächlich deswegen nicht funktioniert, weil er besonders sehr stark in Griechenland sozusagen Bäcker einstellt, die, um mal in dem Beispiel zu bleiben, die überhaupt nicht in der Lage sind, arbeitsteilig zu arbeiten. Und zwar sehr viele Bäcker einstellen, die nicht arbeitsfähig. Klar, ist doch nicht funktionsfähig. Ich bin ja gar nicht gegen den Staat, sondern für einen voll funktionsfähigen Staat. Der Staat funktioniert gar nicht. Man muss nicht mal in die Zeitung lesen und mal gucken. Neulich haben sie da eine Liste entdeckt oder was von vielen Leuten, die mehr Daten in die Schweiz verschoben haben. Dann haben sie Schwarzgeld entdeckt. Die könnten die ganzen Aktien aus Zeitungsanlegern installieren und alles, was sie. Zeichen, dass der Staat dort nicht funktioniert. Und der Staat kann nur hergestellt werden, wieder zu Vertrauen. Und diese lösen Finanzinvestoren können nur Vertrauen wieder erkriegen, wenn der Staat es schafft, sich selbst zu reparieren. Das ist die Voraussetzung für die Wirklichkeit. Und im Moment geben ja die aktuelle Lage nicht irgendwelche ominösen Finanzinvestoren. Oder Kommunöre geben ja den griechischen Staat Tipps, das gibt ja im Augenblick den Tipp. Also der wird sozusagen künstlich gehalten, aber wer macht das? Das macht der ESM und so weiter, das macht Europa, das macht
der Steuerzahler.
Das sind die anderen Staaten, die durch politische Druckmittel auf die Finanzwirtschaft, indem sie zum Beispiel die Zinsen natürlich künstlich niedrig halten. Eigentlich, also kein Privatmann würde den griechischen Staat im Augenblick auf sein eigenes Risiko dieses Kapital geben, was er zum Beispiel im Moment durch diese Branchen oder wie das da gemacht wird vom ISM kriegt, zu enormen niedrigen Zinsen, ich weiß gar nicht, wie viel die überhaupt sind, hat er auch einen weißen Schuldenschnitt gegeben in Griechenland. Und zwar interessanterweise haben die Privatleute, die haben etwa von den Anleihen 75% verloren und die Anleihen hat die hat der ESM und so weiter, die europäischen Zentralbanken haben die praktisch aufgekauft. Nicht? Die sind also von den Privatleuten verschwunden, sozusagen in die öffentliche Hand. Die öffentliche Hand hat bisher keinen Schuldenschnitt zugestimmt, aus sehr schwierigen Gründen. Das vielleicht auch nicht, da würden auch andere Länder folgen. Aber jedenfalls haben Privatinvestoren da schon einen enormen Schuldenschnitt von etwa 75%. Das, ja, Also wer da, ich weiß nicht, ob
aber wofür soll das jetzt sprechen? Damit wir uns nicht verlieren.
Ja, ich sage nur, also ein Schuldenschnitt hat es in dem Sinne auch schon mal gegeben für Griechenland.
Und was soll das belegen? Wofür soll das ein Argument sein? Das habe ich nicht verstanden.
Ich wollte haben, dass die Schulden passieren wird. Du hast es bei denen, die von der öffentlichen Hand garantiert werden, also von der Europäischen Zentralbank, die gegen Postkunden irgendwie. Können wir gleich auch diskutieren, gut, dass ich gerade die Opera aus. Ich habe den Durchschlag mitgeteilt, wie normalerweise dann reagieren, wenn diese Arbeitsteilung nicht mehr klappt, nämlich durch Abwertung. Das hat immer funktioniert.
Aber welche Arbeitsteilung? Und was heißt da eigentlich nicht mehr klappen? Nochmal, und nehmen wir das Beispiel, was Sie haben Argentinien angeführt, und da fiel der Satz: Durch die Entwertung, die sie Argentinien angetan hat, konnte die Wirtschaft, die Arbeitsteilung dann wieder beginnen. Ja, wieso hat sie denn eigentlich vorher aufgehört? Das ist doch selber jetzt bloß, was heißt bloß? Das ist,
ja.
Wie bitte? Aha.
Oder zu Zinsen, die exorbitant sind. Also wir haben mit 30%, das ist ja gerade die Steuerungszahl der Marktwirtschaft. Und mit der Höhe des Zinses wird das Kapital genau dahin geschleust, letzten Endes, wo sich diese ominösen Finanzinvestoren das geringste Risiko ausrechnen.
Jetzt bestätigen Sie doch aber, was Sie einleiten, und als das wäre ein Gegenargument, das wäre eine Gegendarstellung. Das bestätigt doch das, was ich als Schlussfolgerung präsentiert habe: Kapital ist der Zweck aller Arbeitsteilung. Und wenn sich kapitalistisch das Produzieren in welchem Land auch immer nicht mehr lohnt, dann wird da nichts mehr produziert. Es ist nicht so gewesen, dass sich in Argentinien investiertes Kapital deswegen plötzlich entwertet hätte, weil die Fabriken über Nacht Rott geworden sind oder die Leute gesagt hätten, wir haben keinen Bock mehr zu arbeiten. Das hat alles nicht stattgefunden. Es ist genau umgekehrt. Kapitalistisch hat es sich nicht mehr gelohnt zu investieren, zumindest nicht in dem Maß, wie es vergleichbar woanders geht. Und das ist das Todesurteil über eine ganze nationale Produktionssphäre. Und dann zeigt das, dass Kapital genauso wenig, dass Geld kein Mittel ist, eine Arbeitsteilung zu organisieren. Denn wenn man schon Kapital sagt, was spricht man da eigentlich aus? Da spricht man selber schon aus, dass Geld gar nicht einfach Geld ist. Irgendeine Zugriffsmacht, mit der kann ich mir alles Mögliche kaufen. Sondern in Kapital drückt man ja schon selber aus, das ist der Anspruch, dass es sich vermehren soll. Und anders findet nichts statt. Und umgekehrt, wenn diese Vermehrung nicht bewerkstelligt wird, dann entwertet sich erstens das Kapital. Und zweitens ist damit das Urteil über alles, was in dieser Gesellschaft gelaufen ist und läuft, als das ist nichts mehr wert. Obwohl alles noch dasteht. Alles, was es für eine Arbeitsteilung wirklich braucht oder bräuchte. Ich habe es ja gesagt. Fabriken. Leute, die dort arbeiten können. Ingenieure genauso wie Handlanger. Die gibt es doch alle. Jetzt ist das Urteil, alles nichts mehr wert. Praktisch tut der Kapitalismus so. Als ob da nichts stünde, was man gut dazu gebrauchen könnte, um Zeug herzustellen. Und das verweist darauf, dass Geld erstens der Zweck alles Produzierens ist und zweitens der jedem vernünftigen Produzieren anscheinend sehr feindselige Zweck. Man merkt es doch. Und eben gar nicht erst dann, wenn Krise ist, sondern kapitalistische Normalität für sich ist schon die Absurdität.
Die Wirkung des Geldes ist doch genau der Steuerungsmechanismus, das hinkriegt.
Jetzt merken Sie doch, dass für Geld alles Mögliche geopfert wird. Da kann man sich doch nicht hinstellen und sagen, Geld wäre dazu da, alles zu organisieren. Wenn die ganze Organisation der gesellschaftlichen Reproduktion dafür weggeschmissen wird, damit dieses scheiß Geld wieder gut wird.
Ja,
Ja, eben. Ja, bloß, aufpassen. Jetzt muss man sich schon überlegen, worüber man redet und was man sagt. Es mag ja sein, dass es keine Alternative zu diesem Mist gibt. Aber dann soll man, dass es keine Alternative dazu gibt, dass die ganze Gesellschaft mit aller Staatsgewalt darauf verpflichtet wird, dass nur so und nicht anders gewirtschaftet wird. Vielleicht gibt es ja keine Alternative, einfach so von Natur aus gibt es die nicht, gegen ein System oder gegenüber einem System, das so unerbittlich auf seinen paar Grundrechenarten besteht, dass selbst dann, wenn damit jede Menge gesellschaftlicher Reproduktion von einem Tag auf den anderen durchgestrichen wird, nichts anderes gelten darf. Und Leute, die eine Alternative fordern, worin auch immer die dann bestehen mag, lieber mit Wasserwerfern vom Syntagmaplatz weggefegt werden. Mag sein, dass es all dazu keine Alternative gibt, nur dann ist das noch lange kein Grund, Lügen darüber oder Irrtümer, sich in Irrtümern darüber zu ergehen, wofür Geld und Kapital und die Macht des Staates alles so da sein könnten.
Ich wollte mal die Schiene Lebensversicherung aufgreifen.
Ach, dann hätte ich auch. Ich habe zwei.
Ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, wofür die Lebensversicherer da stehen, dann war das wohl so gemeint, anonyme Finanzgeier wären das gar nicht, sondern wir alle. Also anonyme Finanzgeier, das ist, glaube ich, eine sträflich irrtümliche Auffassung der These des Vortrags gewesen. Von wegen im Sinne von irgendwelche finsteren Verschwörer oder so etwas, so müssen Sie das gerade eben aufgepasst haben. Es war aber ganz was anderes ausgedrückt worden. Die hochoffiziellen, überhaupt nicht geheimen, sondern mit Staatsgewalt durchgesetzten Maßstäbe des Wirtschaftens in der Marktwirtschaft. Die sind dafür zuständig, dass in der Normalität der Marktwirtschaft und erst recht in der Krise der Marktwirtschaft die ganzen sozialen Grausamkeiten passieren. Das war die Theorie des Vortrags. Ne? Na gut, jetzt wollten Sie den anonymen Mächten des Finanzkapitals entgegenhalten. Wir alle sind gewissermaßen Spekulanten, weil 80% haben eine Lebensversicherung. Und wenn denn schon, also in letzter Zeit, Spekulation ein bisschen als Sünde gilt, dann soll die Botschaft wohl sein, wir sind alle kleine Sünderlein. Vorsicht, aufgepasst. Ich empfehle Ihnen auch das Beispiel mit den Lebensversicherungen in Zukunft nicht mehr zu verwenden, wenn Sie für die soziale Marktwirtschaft Reklame machen wollen. Und zwar aus folgendem Grund. Gerade in letzter Zeit und nicht zuletzt als Folge der Vorgänge auf den Finanzmärkten hat sich doch herausgestellt, dass der normale deutsche Inhaber einer Lebensversicherung gerade am Arsch gepackt ist. Der normale deutsche Inhaber einer Lebensversicherung, der hat sich neulich mal gedacht, als er das Ding eingegangen ist, das ist eine Lebensversicherung fürs Alter. Das ist sicher. Das ist bei der Allianz angelegt und so Zeug. Ne? Und da kommt dann der Herr Kaiser, wenn irgendwas viel zu gehen droht oder so etwas. Ne? Das hat sich der deutsche Normalo, der eine Lebensversicherung an Land gezogen hat, gedacht. Jetzt kriegt er gerade mitgeteilt, die Rendite, auf die er sich für seine Alterssicherung verlässt, die ist total in Frage gestellt. Es muss sogar der Staat daherkommen und auf einer Garantieverzinsung für die Lebensversicherungen noch rechtlich Einfluss nehmen. Nochmal anders gesagt, jetzt kriegt der deutsche Normalo, der gedacht hat, mit einer Lebensversicherung steht er auf der sicheren Seite. Jetzt kriegt der deutsche Normalo klar gemacht, auch er war Spekulant. Auch er hat sich in die Finger geschnitten, wenn er eine Sicherheit für seine Lebensabend mit der Lebensversicherung verbunden hat. Es hat sich herausgestellt, diese Erwartung war spekulativ. Also der kleine deutsche Lebensversicherer, der gar kein Spekulant sein wollte, ist jetzt im Gefolge der Marktgeschehnisse überführt worden, dass er doch einer war. Ich würde Ihnen aber weiterhin sehr empfehlen, dann nicht den kleinen deutschen Lebensversicherungsspekulanten verantwortlich zu machen für den ganzen Scheiß, sondern das waren schon ein bisschen andere Typen, die dafür gesorgt haben, dass mit der deutschen Lebensversicherung erstens für den Versicherten nicht mehr viel rumkommt und zweitens, dass überhaupt dieses ganze Gewerbe nicht mehr haltbar ist oder in seiner Haltbarkeit gefährdet zumindest. Was macht denn die Allianz Lebensversicherung mit den vielen eingezahlten Geldern und so weiter und so zu? Da muss man ja jetzt die Technik nicht ausbreiten, sondern so viel ist doch klar. Die Allianzversicherung, die sammelt das Geld, was für die einzelnen Leutchen doch bloß Alterssicherung ist, zusammen. Das gibt einen dicken Batzen Geld und der ist dazu imstande und dazu verpflichtet, als Kapital zu wirken. Aus Geld mehr Geld zu machen. Naja, und dann sind diese sogenannten institutionellen Anleger, zu denen die großen Versicherungen allemal gehören, die sind dann verpflichtet, schon wegen dem Kundendienst ihren Lebensversicherungsheilis irgendwann einmal etwas auszahlen zu können, die sind verpflichtet, das eingesammelte Geld, das als Kapital wirken soll, möglichst rentierlich anzulegen, damit es möglichst rentierlich als Kapital wirkt. Aber genau das ist vorhin im Vortrag erläutert worden, wie das geht. Da denkt sich der Mensch, er schafft sich eine Altersversicherung. Es stellt sich heraus, die Bedingung, dass er die überhaupt erhält und zu verschlechterten Konditionen erhält, die Bedingung dafür ist, dass die Versicherung, in die er seine Beiträge einzahlt, dass die ein kapitalistisches Großunternehmen darstellt. Die Bedingung dafür ist, dass diese Versicherung Gewinn macht. Naja, und das hat man ja die letzten 5 Jahre lang und breit erläutert bekommen, wie das Gewinnmachen zum Beispiel von Versicherungen aussieht. Das sieht so aus, dass die in Wertpapiere investieren, also in haargenau diese wunderbaren Finanzprodukte, die das letzte Jahrzehnt so hervorgebracht haben. Die Spekulation auf gesteigerten Gewinn beinhalten. Und die auf der anderen Seite eine Risikobegrenzung, sogar staatlich vorgeschrieben, kriegen. Ja, warum muss man denn das Risiko begrenzen? Weil man es erst im Sinne der Rendite doch eingeht. Und wisst ihr noch, was der Staat vorgeschrieben hat, den Lebensversicherungen als Risikobegrenzung? Die mussten auf die Urteile der Ratingagenturen eingehen. Sich an die Urteile der Ratingagenturen halten und das galt dann als sichere Anlage, also sicher im Sinne von das Risiko ist begrenzt, aber auch sicher im Sinne von so macht man mehr Rendite. So wird die Aktiengesellschaft Allianzversicherung selber ein Global Player im Finanzkapital und richtet sich dann nach den Gesetzen der Märkte. Ja, jetzt sind sie reingefallen. Also bitteschön, das ist auch bei dem Beispiel die die von Ihnen so hochgepriesene kapitalistische Arbeitsteilung, der kleine Mensch, der an einem gesicherten Lebensunterhalt interessiert ist, zahlt der Versicherung ein Batzen Geld. Die Versicherung, die vornehme Ausdrucksweise dafür heißt, sie ist eine Geldsammelstelle, die macht daraus Kapital. Und die Bedingung dafür, dass der kleine Mensch wenigstens den Zins auf seine Lebensversicherung kriegen kann, die Bedingung dafür ist, dass das finanzkapitalistische Unternehmen Allianzversicherung sich erfolgreich auf den Finanzmärkten als kapitalistische Verwertungsmaschine erweist. Das ist die Arbeitsteilung. Der kleine Mensch macht sich nützlich, indem er ein Batzen Geld zum Geld sammeln für die Kapitalverwertungsmaschine beiträgt. Und die Kapitalverwertungsmaschine, die kann auf die Beiträge der kleinen Leute dann immer noch verweisen, um zu sagen, hier habe ich ein regelmäßiges Aufkommen von Geld. Darauf kann ich meinerseits Kredit ziehen, Anleihen nehmen, Wertpapiere ausgeben oder Wertpapiere handeln. Das ist die Arbeitsteilung. Und das hat mich vorhin bei dem Vortrag, wo das ja vorgekommen war, hat mich da schon überzeugt. Jawohl, der kleine Mensch mit seinen Rechnungen wird erstens in Dienst genommen für die großen Rechnungen und ist dann zweitens auch ausgeliefert und die abhängige Variable und der hinterletzte Depp vom Gelingen oder Misslingen der großen Rechnungen. So geht Kapitalismus, so geht Arbeitsteilung.
Und angesichts dessen nochmal, merkt man jetzt, wie verdreht das ist, dazu zu sagen, über den Mittelsmann Versicherungsvertreter ist man als kleiner Mensch beteiligt an den großen Finanzmärkten. So ist man selber vielleicht nur ein ganz kleines bisschen, aber eben beteiligt und Subjekt von dem. Es ist genau umgekehrt. Und zu was anderem als eigentlich der Beschimpfung selber schuld, wenn es schief gegangen ist, taugt das auch gar nichts. Irgendeine Art Bestimmung von dem, wie wirklich das Interesse nach einem gesicherten Lebensabend sich ins Verhältnis setzt zu den Gewinnen, erstens Interessen und zweitens den Gewinnkalkülen und den Gewinnhebeln einer Versicherung, ist darin überhaupt nicht enthalten. Wenn man dem moralischen Vorwurf, die anonymen Finanzmärkte, einfach das hinzufügt oder das entgegenhält, sind wir das nicht alle. Ja.
Darf ich gerade noch mal was dazu ergänzen? Ich will noch mal im Prinzip bestätigen, aber um es nochmal konkreter zu machen, dass wenn die Frage funktioniert, dann ist man trotzdem als kleiner Mensch, der ein Leben macht, keine, aber so ist man trotzdem beteiligt an diesem ganzen System, indem man eben das auch auf im Prinzip eigentlich auf seine Karte nehmen muss. Ich bin da beteiligt an dieser Spekulation. Aber ich wollte nur noch mal hinsichtlich auch bestätigen, im Prinzip verstärken. Das klingt so einfach nach Geld. Es geht ja auch darum, womit wird Geld in der normalen wirtschaftlichen Situation, wenn es keine Krise ist, womit wird denn das Geld gemacht? Dann wenn die Allianz oder wer auch immer das versucht, mehr Geld zu bekommen, ja, also dass das Rendite auch wirklich bringt. Das ist ja einerseits natürlich die Geschäfte, die man mit den Banken abkürzt, aber andererseits, wenn man bisher draußen gesehen, zum Beispiel die dritte Welt oder zum Beispiel, dass sehr viel investiert wird, gerade bei Allianz oder so, in Rüstungsindustrie. Das sind ja diese inhaltlichen Komponenten. Und deswegen habe ich auch vorhin nach der Alternative gefragt. generell gibt es natürlich, denke ich, eine Alternative. Also das ist so abstrakt, aber ja, also weil wir so sagten, man soll sich die Normalität nicht zurückwünschen. Es wird vielleicht jetzt nochmal verschärft durch die Krise. Das sieht man ja auch, wie im Moment wieder zugeschlagen wird, zum Beispiel bei Drama, wo die Deutsche Bank schon wieder revidiert hat und jetzt doch wieder da spekuliert. Seit gestern hat das bekannt gegeben. Aber wo ich denke, es ist einfach, so einfach ist nicht keine, weil jeder im Prinzip sich auch die Hände waschen will rein und sagen, ich mache das ja nicht. Und wenn es die Deutsche Bank oder die Allianz für mich macht, bin ich nicht beteiligt in dem Sinne, aber ich bin es doch. Ja? Und wenn ich arbeiten will, und dann muss ich einfach sehen, wie Sie das auch sehr ausführlich dargestellt haben, man ist abhängig von den gesamten Gliedern, die vor einem sind, damit man überhaupt das Geld bekommt. Ja? Aber dass man, der Punkt, den finde ich jetzt wichtig, dass man sich selbst verlegt, man ist trotzdem nicht beteiligt. Und zwar nicht wenig. Also gerade hier in diesem sogenannten Erstverständler.
Ja, es ist nur gar nicht, es ist nur gar nicht so, dass man sagen könnte, man kann viel kritisieren und man ist auch oft ziemlich schäbig betroffen, aber man ist doch trotzdem beteiligt. Dieses Aber oder trotzdem beteiligt sein, das trifft es doch gar nicht. Also, sondern, also, so sind sie ja auch, oder das waren ja die Ausführungen, von denen Sie gesagt haben, das wollen Sie bestätigen oder bestärken. Man kommt dem nicht aus. Man kommt noch nicht mal mit sowas, denk mal, elementarem und klitzeklein, wie irgendwann kann ich nicht mehr pfeifen, dann kann ich also nicht mehr in die Arbeit und muss trotzdem von irgendwas leben. Und so wie man die Gesellschaft kennt, gilt das Prinzip, wer nichts zahlen kann, der kriegt noch nicht mal was zu futtern. So unbarmherzig, auch für die, die noch nicht mal mehr arbeiten können, weil sie zu alt sind. So, das ist mal überhaupt der ganze Ausgangspunkt, nur um das nicht zu vergessen, wenn man sagt, seinen Lebensabend, den plant man damit und den will man sichern. Das heißt das doch, das ist doch die Reflexion darauf, dass man seinen Lebtag lang schuften muss für wenig Geld und weiß, irgendwann geht schuften nicht mehr und dann braucht man trotzdem noch Geld. Also der Mühsal des täglichen Geldverdienens, die muss das auch hinbringen und da muss man sich drum kümmern, muss sich heute was aus den Rippen schneiden, damit man dann, wenn man zwischendurch oder endgültig nicht mehr zum Geldverdienen in der Lage ist, trotzdem noch irgendwas hat zum Leben. Und jetzt, also das ist mal überhaupt schon der ganze, das ist schon mal der ganze üble marktwirtschaftliche Ausgangspunkt für Lebensabend sichern durch Verabredungen mit diesem Herrn Kaiser. Und dann stellt sich raus, sehr folgerichtig, auch das ist nicht, den Lebensabend abzusichern, ist eben gar nicht anders zu haben, als in Abhängigkeit von Subjekten und deren Rechnungen, die in der Lage und willens sind, damit ein Geschäft zu machen. Und dann trägt man sein Schärflein dazu bei, dass die ein Kapital haben und was die damit machen, das folgt vollständig und ausschließlich deren Gewinnkalkulation. Und da haben Sie ja gesagt, und da ist die eine Anlage gerade so gut wie die andere. Da ist eine Rüstung, eine Anlage, eine Investition in eine Rüstungsfirma. Vielleicht gerade so gut wie eine Lebensmittelspekulation oder die Spekulation auf die Rendite irgendeiner Staatsanleihe. Aber dann die Rückrechnung, oder nicht aber, sondern, und darum ist es fatal und passt es überhaupt nicht. Vielleicht war es ja auch gar nicht so gemeint. Dann rückwärts zu sagen, wenn die das mit dem Geld machen, das ich alternativlos bei denen abgeben muss, bin ich dann nicht eigentlich verantwortlich für das, was die damit treiben? Ja, gut, dann sind wir uns einig. Nur das ist eine übliche Form der Krisenbewältigung. Sich hinzustellen und zu sagen, sind wir nicht alle gierig? Haben wir nicht alle auf Renditepunkte gesetzt? Da müssen wir uns doch jetzt nicht wundern, wenn die Spekulation schief geht. Und da wird einfach über den Formalismus der Unsicherheit, über den Formalismus Spekulation, wird jeder Unterschied und jeder Gegensatz eingeebnet. Ja, und jetzt ist nur die Frage, spricht, wenn das so notwendig zur Marktwirtschaft gehört, spricht das jetzt gegen die Marktwirtschaft oder spricht das dafür, dass man das alles abnicken soll? Ja, es gehört zur Marktwirtschaft, darüber rede ich ja.
Gehört vielleicht sogar zur sozialen Marktwirtschaft. Da möchte ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Den Beitrag vorhin, den habe ich so aufgepasst, seit Schröder Agenda 2010, Hartz IV, hat die Marktwirtschaft in Deutschland das Soziale an sich nicht durchgestrichen und ist bloß noch Marktwirtschaft und so weiter. Überlegt ihr mal, ob das ein zutreffendes Urteil ist. Auch wenn Sarah Wagenknecht ungefähr dasselbe behauptet, das muss noch kein Grundzeuge für Korrektheit sein.
Das ist einfach argumentiert. Weil man erkannt hat, dass eben diese Defizite in der Marktwirtschaft sind, hat man diesen Weg erfunden, soziale Marktwirtschaft. Hat es ja am Anfang nicht gegeben.
Ja, Vorsicht, ne? Das ist ein merkwürdiges Kompliment zu sagen. Ein Haifischbecken wird ein klein wenig domestiziert. Das ist ein ganz schlechtes Kompliment, weil es doch das Haifischbecken gerade unterscheidet und abnimmt und sagt, da braucht es sogar eine gesellschaftliche Obergewalt, um die schlimmsten Auswirkungen des kapitalistischen Haifischbeckens nicht abzuschaffen, sondern zu kanalisieren.
Das habe ich gesagt, aber er hat auch gesagt, dass man es mag. Ich habe das in Erinnerung, es mag vielleicht keine Alternative geben. Das steht mir immer noch in mir vor. Und deswegen ist ja das alles sehr schön.
Den Beitrag hatte ich so aufgepasst, der Redner hier wollte gesagt haben, zu dieser Scheiße, die wir keine Alternative kennen. Das war auch mal der Wort. Gut, also zur sozialen Marktwirtschaft wollte ich ja noch was sagen. Erstens mal, überlegt ihr das gut, ob du sozial bei der Marktwirtschaft für ein mindestens vergleichsweises Kompliment auffassen willst. Das Soziale an der Marktwirtschaft ist der Sache nach hauptsächlich ein sehr, sehr schlechtes Zeugnis über die Eignung der Lohnarbeit als Lebensmittel für Lohnarbeiter. Da muss doch allen Ernstes die staatliche Zwangsklammer von diesem Laden daherkommen und den Proleten ein Zwangssparen verordnen, damit aus der Einkommensquelle Lohnarbeit überhaupt so etwas herauskommt wie, da kann man auch mal krank sein, da kann man, wenn man arbeitslos wird, ein Weilchen überleben. Arbeitslos werden ist offensichtlich jederzeit drin in diesem Scheißladen. Und dann kann man für das Alter, naja gut, hat man halt für seinen Lebensunterhalt irgendwie noch vorgesorgt. Ne? Diese vom Standpunkt des Bedürfnisses aus Selbstverständlichkeit, wenn in der sozialen Marktwirtschaft der unergiebigen Einkommensquelle Lohnarbeit der Staatsgewalt abgerungen. Und das verdient kein Kompliment. Überleg dir das mal. Ne? Dann fällt mir als nächstes gleich ein, den Schröder, den du als Verräter an der am sozialen der Marktwirtschaft hinstellst, der sagt genau umgekehrt, das ist eine Kontinuität, und zwar eine Kontinuität zugunsten der Nation Deutschland und zugunsten nicht zuletzt ihrer arbeitsplatzbedürftigen Arbeiterbevölkerung. So stellt der Schröder das hin. Und damit kommt er in letzter Zeit, ist mir auch gefallen, wieder ziemlich groß raus. Als Gründer von Hartz IV und Agenda 2010 wird ihm im Nachhinein allenthalben auf die Schulter geklopft. Der nächste Schritt ist wahrscheinlich zu sagen, und dieser verdiente Mensch, der soll gefälligst wieder in die Politik eintreten. Nachdem er neulich schon das Riesenopfer getan hat, nachdem er seine sozialen Grausamkeiten verfügt hat, dann aus der Politik auszuscheiden, nachdem er abgewählt war. Aber das bloß am Rande. Die Kontinuität, die der Schröder da sieht, die hat viel für sich. Also, die ist nach Strich und Faden abzulehnen vom Standpunkt des Bedürfnisses. Aber im Sinne einer Sachaufklärung über was soziale Marktwirtschaft beinhaltet, sollte man auf den Schröder ein bisschen hören. Und zwar im folgenden Sinne. Das von mir vorhin bezeichnete Verhältnis. Der Staat zwingt die Lohnarbeit zur Vorsorge, damit sie auch die Lebenssituationen bestehen kann, für die der Lohn nicht reicht. Dieser Zustand, genannt Sozialstaat und üblicherweise belobigt, der ist auch darin bemerkenswert, als der den Staat und den staatlichen Sozialkassen unglaublich viele Mittel und Hebel in die Hand gibt, die Karriere der Lohnarbeit zu steuern. Müssen wir jetzt in Ihrem Sinne da sagen. Jawohl. Mit der Verwaltung der Sozialkassen und mit seiner staatlichen Vollmacht, Gesetze zu erlassen, aufzuheben, zu ändern und so weiter und so zu. Damit hat der Staat sich gerade als Sozialstaat jede Menge Hebel zugelegt, um die anzuwenden im Sinne der nationalen Konjunktur. Und jetzt merk mal auf, hier in Deutschland ist mittlerweile quasi durchgesetzt zu sagen, der Schröder war dahingehend sehr weitsichtig und muss im Nachhinein als Volltreffer, als deutscher Kanzler bezeichnet werden, als er schon im Jahr 2000 oder wann er damit losgelegt hat, schon da sozialpolitische Maßnahmen eingeführt hat, die Deutschland jetzt in der Krise zum Krisengewinner machen und die alle möglichen Krisenverlierernationen noch vor sich haben. Ja, und bitteschön, was waren die sozialpolitischen Errungenschaften, die dieser Mann unter Anwendung des Hebels Sozialstaat in Deutschland eingeführt hat? Ja, bitte schön, das weiß doch jeder. Billiglohnsektor einführen, die Verpflichtung, jede Arbeit aufzunehmen und so weiter und so zu. Und ansonsten die Kosten für den aussortierten Menschenschrott verbilligen. So, und das wird jetzt allenthalben in Deutschland als das deutsche Patentrezept hingestellt, warum Deutschland Krisengewinner ist und wird den Stabschwänzen aus Griechenland und so weiter und so zu unbedingten Nachahmung empfohlen. So geht Sozialstaat konjunkturgemäß in Zeiten der Krise. Also bitteschön, bevor du ein Loblied auf den Sozialstaat, bloß weil sie ihn gerade schleifen, anstimmst, mach vielleicht dir nochmal die Überlegungen, die ich jetzt empfohlen habe.
Ja?
Da will ich nochmal eine kurze Sache dazu sagen. In einem freiheitlichen Staat
anders als man dann als konkrete Beispiel, dass der Staatsbürger Einfluss und Macht hat und was ändern kann, wenn er der Meinung ist, dass etwas falsch funktioniert. Und dann kann er das alles überreden. Nein, im Gegensatz zu vielen anderen.
Da hat der Wähler gestern aber eine schwere Hängepartie gemacht. Ich kann doch gar nicht wissen, wie es ausgeht. Und jedes Mal war es der Wähler, der was ändern konnte. Naja, was kann der denn, konnte er denn ändern? McAllister, Weil statt McAllister. Sprachlich ist das ein großer Unterschied.
Ich weiß nicht, wie gut du im Bilde bist. Wir reden ja immer noch über Krise und Europa. Ein Beispiel habe ich genannt mit dem Monti. Ist dir unbekannt, dass vor den letzten griechischen Wahlen überhaupt nicht so geredet wurde, ja, wenn die Griechen ihre Krise, ihre kapitalistische, nicht mehr aushalten und dann lieber was anderes machen, sich eine Alternative ausdenken, dann ist das vielleicht schade um dieses Mitglied der europäischen Familie, aber sei es drum, die sind nun mal souverän. Ist dir unbekannt, dass wie ein Mann alle europäischen Regierungen, die sich ansonsten in nicht sehr viel miteinander grün und einig sind, da sage ich gleich noch was dazu, aber in dem Falle gesagt haben, ein was kommt nicht in Frage, dass die Griechen das Krisenbewältigungsprogramm abwählen, was wir für die vorsehen. Und wieder mache ich keine hergeholte, aus irgendwas, aus dem Nichts erfundene Theorie über, was ist die Freiheit und die Souveränität des Wählers, so allgemein und schlechthin. Und ich verbreite mich ein bisschen drüber, ob es nicht immer schon so ist oder noch nie so war. Sondern ich entnehme einfach dem, was da stattfindet, dass anscheinend das Ja zur Marktwirtschaft mit allen Konsequenzen, die das hat und die in der Krise katastrophale Ausmaße annehmen, Formen annehmen, die sonst im Nachgang von Kriegen üblich sind, dass das Ja zur Marktwirtschaft die Voraussetzung ist für jede Wahl und nie der Gegenstand, den man gerade so gut abnicken wie ablehnen könnte. Das hast du, diese Phrase, wir alle sind der Staat und wir alle wollen es, also sind wir doch alle verantwortlich für die Konsequenzen. Ich weiß nicht, wo du die her hast, aber du kannst die keinesfalls dem Krisengeschehen in Europa entnommen haben. So viel steht mal fest.
Es mag sein, dass da viel Druck ausgeübt worden ist, das zeige ich gar nicht, aber Sie haben nicht gewählt, glaube ich. Verstehen das Argument?
Das Argument, und das ist gar kein großes Argument, sondern das war die offene Ansage, die darin bestand, den Griechen klarzumachen, was nicht zur Wahl steht, als Voraussetzung dafür, dass sie irgendeine der Figuren dann wählen können, die sich aufgestellt haben. Und dass die Griechen sich wieder darauf eingelassen haben, dass auch dieses Volk mal wieder angesichts der Krise auf nichts Besseres gekommen ist, oder auf, sagen wir mal, auf nichts anderes, bin ganz neutral, auf nichts anderes gekommen ist, als sich eine möglichst entschlossene Krisenbewältigungsmannschaft dann an der Macht zu wünschen. Das mag ja so sein. Nur auch das spricht überhaupt nicht dafür, dass es dann in der Macht des griechischen Wählers gelegen hat, Alternativen zu bestimmen oder abzuwählen. Und wie gesagt, wenn Leute mal wirklich was anderes vorhaben, in der Krise, angesichts der Krise, angesichts dessen, dass das Leben nicht mehr nur einfach sauhart ist, sondern streckenweise gar nicht mehr geht. Wenn die da angesichts dessen drauf kommen zu sagen, wir lassen uns nicht mehr auf die Alternativen festlegen, die überhaupt zur Wahl stehen und die von Europa, den Regierungen und mit ihrem wirkmächtigen Urteil dann auch von den Finanzmärkten überhaupt nur zugelassen sind, dann kriegen die ganz schnell und ganz praktisch vorgeführt, dass es eben auch nicht einfach irgendeine antikapitalistische These ist, dass der ganze Laden auf der gewalttätigen Entschlossenheit des Staates beruht, alle Rechnungen, jetzt sage ich mal so, unbarmherzig und koste es, was es wolle, in Geltung zu halten.
Naja, vielleicht mal so ähnlich wie die Argumente waren in Bezug, was lernen wir eigentlich über die Normalität jetzt aus der Krise, wenn heutzutage immerzu gesagt wird, in Spanien, in Griechenland, Italien und so weiter stehen Wahlen an, das ist ganz gefährlich. Weil es könnte sein, dass die Leute, wenn sie in so schlechten Situationen von ihrer Politik hineingebracht worden sind, wenn die Krise an ihnen doch so viel Elend erzeugt und die Politik das durchsetzt, dann kann es sein, dass die Leute das übel nehmen. Dann ist das mit dem Wählen ziemlich blöd, weil nachher wählen die wen und die setzen nicht das durch, was erbarmungslos durchgesetzt werden muss, nämlich die Krisenbewältigung. Und die Krisenbewältigung, da sagen dann alle Politiker und die ganze politische Klasse in den jeweiligen Land, eigentlich muss doch durchgesetzt werden, dass der Reichtum, damit er wieder funktioniert, und zwar der Geschäftsreichtum, damit der wieder funktioniert, da muss zumindest Verarmung durchgesetzt werden. Streichung bei den Renten, Streichung bei den Löhnen und so weiter und so weiter. Das muss durchgesetzt werden. So.
Ich habe das, aber ja. Es ist wieder eine reine Wählerkritik, indem Sie die Leute kritisieren, die Wähler stellen ja letzten Endes indirekt diese.
Ich würde mich ja auch trauen, Wähler zu kritisieren, ist gar kein Problem. Aber jetzt wollte ich eigentlich das Argument zu Ende sagen. Ich wollte sagen, wenn das so ist, dass die sagen, im Grunde genommen ist Wählen eine ganz heikle Angelegenheit, es muss auf jeden Fall eins rauskommen: Zustimmung auch zu sehr schädlichen, in jedem Fall schädlichen Sachen. Sie dürfen sich vielleicht das kleinere Übel auswählen, aber Hauptsache, Sie wählen sich davon eins aus. Wehe, Sie kommen auf die blöde Idee und sagen, Sie wollen das gar nicht. Das geht gar nicht. Das muss ausgeschlossen werden. Wenn das so ist, dann heißt das auch für normale Verhältnisse. Die Leute sind in normalen Verhältnissen schon beim Wählen eigentlich nur auf die Alternative verpflichtet, das, was erbarmungslos durchgesetzt werden muss, das ist das Programm. Und das bestimmt die Politik. Und ihr dürft in gewöhnlichen Wahlen, wie in Niedersachsen, euch überlegen, wollt ihr das lieber mit einer FDP-CDU oder lieber mit einer SPD-Grünen-Regierung? Das dürft ihr euch überlegen. Das Bravsein gegenüber allen Zumutungen des kapitalistischen Wirtschaftens. Das ist im Grunde genommen Voraussetzung, damit man überhaupt wählen kann. Wenn die Leute sich das immer so gefallen lassen, dass sie sich nur die Frage stellen, ich bin doch hier jetzt gefragt, heute ist Sonntag, wir sind alle der Staat. Ich habe zwar nichts zu sagen, aber meine Stimme kann ich abgeben, dann kann ich doch wenigstens den Rösler glücklich machen oder den McAllister. Wenn die sich das vorlegen lassen, dann ist das eine Kritik, das sollten sie sich besser nicht leisten. Insofern ist es eine Wählerkritik. Na und?
Ihr Argument verstehe ich nicht. Wenn Sie sagen, das sind alles schlechte Leute, warum stellen Sie sich nicht selbst an die Spitze einer neuen Partei und sagen, das zählt nicht. Ich habe hier das analysiert, ich stelle das vor. In der Politik sagt ja immer, das ist ja eine Partei. Partei heißt nicht, dass man neutral ist. Das sagt immer, der Gegner der Partei, das, was du erzählst, ist gerade nun sehr schädlich. Dann muss ich sie eben, in der Demokratie muss man eben die Mehrheit überzeugen, dass das, was man analysiert hat, vernünftig einsehbar und richtig ist. Und wenn Sie meinen, dass Herr Prüster, bin ich jetzt auch der Meinung, dass der nicht geeignet ist. Aber ja, das ist ja auch nicht gewählt worden in Niedersachsen. Ich lasse mal ein Beispiel. Aber in Niedersachsen ist erstaunlicherweise gerade die Linke voll durchgefallen, sag ich mal. Da muss irgendwas faul gelaufen sein mit den Analysen. Oder es kann irgendwie stimmen. Oder die Wähler, muss man kritisieren. Das heißt, die haben das nicht erkannt oder so. Weil das ist ja kein Argument. Oder man muss sagen, die Bevölkerung ist zu dumm, das zu erkennen, die brauchen Leute, die Demokratie ist eben nicht geeignet. Das müssen sie sich dann auch mal dazu bekennen und sagen, nee, man muss die Leute erst umerziehen oder so. Ich habe Marx gelesen, ich weiß, wie Marx sich dazu verhält und was er dazu meint. Da muss man erstmal vielleicht einen sozialistischen Menschen erziehen, dann kann er erzählen, ich weiß es nicht. Das ist jetzt eine Provokation von mir, sage ich mal. Aber das ist dann die Hypothese, die ich nur sehe. Das andere sehe ich nicht als Argument, was ich da bringe.
Ach Gott, warum wir uns nicht zur Wahl stellen, das allererste, was mir einfällt, ist, wir sind keine solchen, die als Gewählte den Rest der Menschheit mit Gewalt kommandieren wollen. So welche sind wir nicht. Zweiter Hinweis. Der Wähler. Guter Mann. Hast du das jetzt heute Abend wirklich nicht rausgehört? Das grenzt an Analphabetismus. Den Punkt kann ich Ihnen nicht erfahren. Also der sozialistische Mensch, auf dessen Bildung bin ich auch nicht scharf. Stattdessen bin ich auf Wählerkritik erpicht. Weil der Wähler, der ist der gut erzogene demokratische Untertan. Das ist mein schlechtes, aber leider Gottes zutreffendes Urteil über diese Figur. Es ist ja wunderbar am Anfang auseinandergesetzt worden, wie das falsche Bewusstsein funktioniert. Und das ist sehr gut übersetzbar in einen demokratischen Wahlakt. Am Anfang hat es geheißen, es gibt massenhaft Leute, die ticken so, weil sie ein unabweisbares Bedürfnis nach Geld und nach Arbeitsplätzen haben. Deswegen halten sie diese ihre Not auch für einen guten Grund, dass die ganzen Institutionen der Marktwirtschaft und der Demokratie auch dafür eingerichtet wären, diesen ihren Bedürfnis Rechnung zu tragen. War der erste Hinweis, der zweite Hinweis war gewesen, wenn die Erwartung immer enttäuscht wird, dann hat dieses Bewusstsein auch die Art und Weise der Verarbeitung dieser Enttäuschung bereits in petto. Nämlich, war gesagt worden, es werden Schuldige gesucht, also welche, die die an und für sich guten Ämter und Institutionen subjektiv schlecht ausgeübt haben. Genau auf dieses Bewusstsein ist der Akt der Wahl zugeschnitten. Leute, die unzufrieden sind und ihre Unzufriedenheit immerzu fortsetzen in, sie möchten sich in diesem Laden bewähren. Für die gibt es in der Demokratie das Sonderangebot. Einen verkehrten Politiker durch einen besseren Politiker ersetzen zu können. Den einen Machthaber durch den anderen. Bloß übrigens, ganz zum Schluss noch der Hinweis darauf, mit der Macht des Wählers, da ist es nun wirklich nicht so weit her. Da ist dieser Zufall von dem gestrig abendlichen Wahldienstungstag, der ist da wirklich total einschlägig. Ja, Menschenskinder, es hat an ein paar Stimmen gehangen. Also der Wählerwille wird zusammengezählt, da zählt jede Stimme gleich viel, scheißegal aus welchem Grund einer wen gewählt hat. Dann wird zusammengezählt und am Schluss wird ein amtliches Endergebnis ermittelt. Na ja, gut, und das war diesmal dermaßen knapp. Also der Zufall des zusammengezählten Wahlergebnisses, der ist dann das Ausschlaggebende dafür, was für ein Aff das Amt des Regierens der anderen übernimmt. Für sowas bin ich mir zu fein.
Ich habe doch nicht gesagt, ich will bloß Kommunisten wählen lassen. Sie sind wirklich Analphabet.
Ich will mal noch, also ganz stur an meiner Linie festhaltend, alles einfach nur aus Krise zu lernen heute Abend. Nochmal auf das eingehen, was Sie gesagt haben, und so halb konzessiv festgestellt haben wollten, dass wir anscheinend meinen, wir sind schlauer als alle anderen und hätten dann wohl im Programm aus den tumpen Wählern erst den sozialistischen Menschen per Umerziehung auch so ein einschlägiges Wort zu machen. Ja, jetzt will ich nur mal sagen, und wieder schauen wir uns einfach die Krisenwahlen an in Europa. Es ist das Gängigste von der Welt, das Selbstverständlichste von der Welt, dass sich Inhaber von oder Bewerber um demokratische Ämter und ihre journalistische Begleitmannschaft gleich mit dazu gegenüber ihren Wählern so aufbauen, dass sie sagen, den von dem Wählerwillen wirklich in diesen folgenreichen und hochkomplizierten Sachfragen etwas abhängig zu machen, wäre absurd. Es ist nirgendwo so verbreitet wie in der Demokratie, den Leuten, die die abhängigen Variablen aller gültigen Rechnungsweisen sind, ihre totale Abhängigkeit und vollständige Ohnmacht auch noch als ihr fehlendes Durchblickertum beschimpferisch reinzureiben. Das ist mal das Allererste. Also wenn man schon was dagegen hat, dass Leute sich aufstellen und sagen, wir sind, ihr wisst nicht, was gut für euch ist, dann findet man die durchweg durch die gesamte Riege aller demokratischen, wie gesagt, Amtsinhaber oder derer, die sich drum bewerben. Es ist eine Beschimpfung in der Demokratie. Die heißt dann Populismus. Wenn man irgendwo festgestellt haben will, dass einer sich tatsächlich aufbaut und den Leuten Lösungen sagt für ihre Probleme und sich dann am Ende noch an die hält. Das ist mal das Allererste. Und das Zweite, und auch das ist keine Erfindung von mir, sondern entnehme ich einfach dem, wie hier in Deutschland zum Beispiel über Griechenland und griechische Wahlen und griechische Wähler geredet wird. Dass man mit dieser Krisenbewältigung, die da jetzt ansteht, für die Euro-Rettung, den Griechen einen riesen Mist anschafft, den die kaum aushalten. Das ist jedem demokratischen Amtsinhaber bewusst. Da täuscht sich niemand drüber. Im Gegenteil, das waren ja die beiden Beiträge vorher. Gerade deswegen befürchten die, dass Wahlen aus dem Ruder laufen könnten. Und genau deswegen fordern die eins. Und wie gesagt, auch wieder demokratische Politiker und ziemlich durchgehend die ganze demokratische journalistenmäßige Öffentlichkeit. Was den Griechen fehlt, das ist ein gigantisches und sehr grundlegendes Umerziehungsprogramm. Wenn die Merkel sich hinstellt und zum Beispiel französische oder italienische oder griechische Forderungen nach Mindestlöhnen für ganz Europa, nach ein bisschen Nivellierung wenigstens am unteren Rand ablehnen, dann sagen die, das müsst ihr euren Leuten verklickern. Wir lassen uns nicht auf Rücksichtnahmen verpflichten, die ihr euren Völkern eingeräumt habt. Erzieht eure Völker halt dazu, bringt die dazu, bringt denen bei, dass alle Härten, die wir für nötig halten, damit der Euro weiter existiert, alternativlos sind. Wie man ausgerechnet diese Mannschaft verteidigen kann, so, dass man einem, der sich hinstellt und sagt, er hätte da was zu kritisieren, vorwirft, du willst wohl die Leute umerziehen, und weil du denkst, du wirst was Besseres. Das ist mir ein echtes Rätsel. Ja.
Aber dann tust du so, als ob der Wähler durch die Ausübung seines Wahlrechts irgendetwas verändern könnte. Tatsächlich nicht der Fall. Ob ich nur das Gehirn ob ich jetzt die langweilige Wahl in Niedersachsen nehme oder in Griechenland, die nirgends steht die Politik zur Wahl. Ob ich aus der EU raus will, steht auf dem Wahlschein nicht. Ob ich in den nächsten Krieg will als Soldat, steht alles auf dem Wahlschein. Oder ob ich als Bundeswehrsoldat zur Patriot-Rakete in Türkei will. All die steht nie zur Wahl. Und dem Bürger ist es verwehrt, unmittelbar Einfluss zu nehmen auf die Politik selbst. Und es heißt zwar so schön, Wählerauftrag verpflichtet, aber kaum sind die Parteien an der Macht, und so nehme ich die Linkspartei nicht aus, die schon in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern Genungsscheiße verpflichtet hat. Also kaum ist der Wählerauftrag erteilt, ist er auch schon wieder vergessen. Weil, wie du sicherlich auch weißt, es gibt bestimmte Lobbys, denen fühlen sich die Parteien verpflichtet. Einzig Linkspartei. Und nicht irgendeinen erteilten Wählerauftrag. Das war schon immer Humbug.
Nee.
das liegt am System selber. Und was ich hier von dir noch nicht korrekt fand, will uns alle hier als Ausbeuter hinstellen wollen, als tragendes Zeug dieses System. Ich sage nur, es ist eher so, dieses kapitalistische System, ob ich jetzt in der dritten Welt lebe, in Honduras oder hier, dieses kapitalistische System ist das reibungslose Funktionieren aller Lohnabhängigen angewiesen, damit dieses System funktioniert. Und wenn der Lohnarbeiter nicht mehr will, wenn er sich nicht mehr ausbeutet lassen will, dann ist es ganz dem vorbei. Ob es in Honduras oder hier.
Ich habe Marx gelesen, ich kenne die Marxismus-Theorie. Also ich bin zwar kein Professor in Marxismus, aber ich kenne die Marxismus-Theorie. Ich habe keine Sache. Aber muss man dann klar sagen, dass die Demokratie hier ablehnt, oder
wenn du den Weg hier als Demokratie beantragen willst, dann tut mir leid.
Pass auf, es ist noch viel schlimmer. Also in weiten Teilen kann ich dir folgen. Leucht mir das ein. Nur, es ist noch viel schlimmer. Und eigentlich bin ich da bei deiner allerersten Frage, die ist jetzt schon, glaube ich, eine Stunde her oder sowas. Es ist gar nicht einfach so, dass man sagen könnte, Wählerauftrag, da scheren sich die, die gewählt sind, nicht drum. Der ist vergessen in dem Moment, wo er erteilt ist, und verpflichtet fühlen die sich ganz anderen. Es ist was ganz, und das ist ja schon angeklungen, es ist ein Stück übler in dem Sinn, dass Demokratie wirklich das Herrschaftsverfahren ist, das die Leute darauf festlegt, aus jeder Abhängigkeit und jeder Betroffenheit einen Auftrag zu zimmern für die, die dem allen politisch vorstehen. Es ist gar nicht so, dass die Wähler, da verweist er ja immer drauf und sagt, das war doch der Wählerwille, dass die was wollten und das wäre was ganz anderes als das, was dann gemacht wird. Es ist tatsächlich so, und solange den Leuten nichts Besseres einfällt, wird das immer die Grundlage von Politik bleiben. Ich habe angefangen, das als Beispiel mit dem Euro zu machen. Man kann es von mir aus am Sozialstaat sich nochmal überlegen. Leute sind mit dem, wie sie gehen und stehen, erstens darauf angewiesen, per Arbeit für irgendeinen Unternehmer einen Lohn an Land zu schaffen, damit sie von irgendwas leben. Das Mittel, auf das sie so alternativlos festgelegt sind, erweist sich immerzu als dafür überhaupt nicht brauchbar. Darum gibt es überhaupt, das war vorhin mal so ein Argument, einen ganzen Sozialstaat mit seinen Einrichtungen, der dafür sorgt, dass über Kassen, Sozialgesetzgebung, was weiß ich, der dafür sorgt überhaupt, dass Leben von Lohn, Leben als Lohnarbeiter überhaupt funktioniert. Jetzt hat sich also der Lohnabhängige als neben dem, dass er von der Kapitalseite abhängt, die ihn beschäftigt oder auch nicht, damit zugleich eine zweite Abhängigkeit eingehandelt. Nämlich von einem irgendwie funktionierenden sozialstaatlichen Kassen- und sonstigen Regelungswesen. Und jetzt ist sofort die Alternative, vor der jedermann gestellt ist. Macht er daraus eine Kritik an dem Staat, der ihn auf so eine Existenz verpflichtet? Oder zimmert er wieder aus seiner erwiesenen Abhängigkeit von sozialstaatlichen Kassenleistungen den ideellen, also den erstmal gedachten und dann von mir aus sogar in den Wahlkreuz umgemünzten Auftrag, dann soll der Staat sein Kassenwesen eben so in Ordnung halten, dass es funktioniert, weil man ist ja darauf angewiesen. Bis hin zu der Umdrehung, dass man als Mensch, der immerzu Probleme mit Lohn hat und die nie bewältigt kriegt ohne Sozialstaat, sich auf den Standpunkt des politischen, sozialpolitischen Verwaltungssubjekts stellt und sogar noch nachvollzieht, dass nicht eigentlich er als Lohnabhängiger ein Problem mit Lohn und Sozialstaat hat, sondern umgekehrt er ein Problem für einen Sozialstaat ist, das der gefälligst lösen soll. Und das meine ich, deine erste Frage, die ging drauf, was müssen wir tun, um dahingehend am Bewusstsein der Lohnabhängigen in ganz Europa ein bisschen was zu ändern. Und meine ich, das ist genau der Punkt. Solange die aus jeder Abhängigkeit immer bloß das eine schließen, jeder Abhängigkeit immer nur das eine entnehmen, es soll funktionieren, solange lassen die sich auf alles ein. Am Ende lassen die sich sogar darauf ein, dass dieselben verratzten Gestalten wie sie, die in Griechenland oder in Frankreich oder in Italien vor sich hin leben müssen, mit ihren Lebensnotwendigkeiten im Gegensatz zu ihnen stehen. Du hast gefragt, kann man nicht irgendwie ein gemeinsames Bewusstsein hinkriegen von Griechen und Deutschen, von mir aus Lohnabhängigen? Ja, man muss richtig sagen, eigentlich nicht. Solange ein deutscher Arbeiter das nicht kritisiert, dass er mit dem elementarsten Lebensbedürfnis davon abhängt, dass er ein Geld kriegt von einem Unternehmen, das mit ihm Geld verdient, solange er das nicht kritisiert, solange vollzieht er alles nach mit ziemlicher Folgerichtigkeit, was dann dafür notwendig ist, dass sein Unternehmen Gewinne macht. Und so als von dem Unternehmen abhängig Beschäftigter steht er tatsächlich mit seinen paar schäbigen Lebensnotwendigkeiten in einem Gegensatz zu den paar Lebensnotwendigkeiten eines griechischen oder französischen Arbeiters. Weil sein Leben geht nur auf, wenn sich sein Unternehmen, letztlich seine Nation, gegen die anderen behauptet. Also eine Solidarität, ein gemeinsames Bewusstsein geht gar nicht in Abhängigkeit, sondern das geht nur als Kritik von dieser Abhängigkeit, als Gegnerschaft gegen die Zwecke, denen sie alle unterworfen sind. Wenn sie die nicht kritisieren, dann lassen sie sich immer aufeinanderhetzen. Und dann läuft der schäbigste Opelaner, solange noch Opelanern darf, rum und tut so, als ob die Griechen es an dem deutschen Sekundärtugenden haben fehlen lassen, die ihn auszeichnen und deswegen erstens ihr Griechenland und zweitens womöglich noch ganz Europa in die Scheiße geritten hätten. Das sind dann, das sind einerseits, das sind Sumpfblüten sowas. Das sind Sumpfblüten davon, wie man jedes Opfer, was einem abverlangt wird, umdreht in, das ist eine Leistung, die man erbracht hätte. Das ist, was man geleistet hätte. Dabei, was haben die geleistet, die deutschen Arbeitnehmer? Ein Scheiß haben die. Die haben einfach alles geschluckt, was man ihnen angeschafft hat. Die haben jede Sozialstaatsreform mitgemacht, jeden Lohnsenk und so weiter. Die mussten immer bloß brav sich sagen lassen, was sie sich gefallen lassen sollen. Das war ihre ganze Leistung. Wirklich das Passive, das total Passive sich einrichten in jeder Zumutung. Und das drehen sie jetzt um. So ungefähr, als ob sie mit ihrer Verzichtsbereitschaft der Grund dafür wären, dass Deutschland so gut dasteht. Und jetzt haben sie zwar überhaupt nichts davon, das eine aber schon, den ideellen Lohn auf Griechen und andere Südeuropäer verächtlich herabzublicken und in wirklich den wüstesten Formen von transkontinentalen Sozialneid, den jede Hässlichkeit an den Hals zu wünschen. Ja, das haben sie sich verdient, mehr aber auch nicht. Und wie gesagt, umgekehrt, wenn du die Leute davon abbringen willst, dann musst du sie mit der Nase draufstoßen, dass sie nicht einfach alles das, was es gibt, bloß weil es das gibt, immer hinnehmen als, das ist dann auch das, worin man sich einrichten muss. Also so viel zu, wie trifft man was am Bewusstsein?